Hallo, wir sind die beleuchteten Brüder, so klingt eine Stimme, wenn der Rock'n'Roll sie etwas lediert hat. Mein Name ist Tim von den beleuchteten Brüdern und neben mir sitzt Benny, hi.
Der auch eine vom Rock'n'Roll ledierte Stimme hat.
Ja, das ist so, wenn man als Rockstars einen Podcast hat, dann müssen die Zuhörenden manchmal mit zerrockten Stimmen vorlieb nehmen. Benny, wie geht's dir? Was machst du gerade?
Ich trinke dir einen Schluck Sekt ein.
Du trinkst mir einen Schluck Knallsoße. Heute ist wieder ein Knallsoßen-Podcast, liebe Freunde und Freundinnen da draußen.
Freut euch vor allen Dingen auf die Zeit nach der China-Pause.
Gibt's eine China-Pause?
Bestimmt. Wenn wir die Knallsoße haben, dann müssen wir auch strohlen wie die uralten Menschen, die ihre inneren Abläufe. Ihre inneren Dämonen zu besiegen, versuchen daran aber permanent scheitern und stattdessen mit ihren inneren Organabläufen nicht mehr so ganz klarkommen, weshalb sie sich ständig entleeren müssen. So sind wir.
Das ist ein Ding.
Zerrockte alte Bahnhofsgenossen, Kanonen mit ledierten Rockerstimmen. Ich habe Augenjucken. Das ist neu hier bei mir. Ich fürchte, du hast Katzenhaare importiert.
Eingeschleppt.
Der Zoll hat nicht gut aufgepasst.
Das ist so, als wärst du ein Unkontaktierter und ich habe dir irgendwie die Viren von außen reingetragen.
Ja, genau. Ja. Das gibt doch diese Sachen, dass du in die USA keine einzige Sprosse vom Salat mit reinnehmen darfst und keine Samen und nichts, weil sie Angst haben, dass auf ihrem Kontinent dann irgendwas wächst, was da nicht hingehört und eine krasse Ebola ausbricht.
Wegen der Samen?
Ja, du darfst auch irgendwie also nicht so Alfalfa-Sprossen auf deinem Sandwich oder so. Das wird sofort von irgendwelchen Hunden zerfressen. Und die werden danach eingeäschert, die Hunde oder so, damit da auf jeden Fall nichts übrig bleibt.
Dürfte man da so eine Nosferatu-Spinne mitbringen?
Nosferatu-Spinne?
Ja.
Was ist das von dem Vampir?
Wahrscheinlich.
Danach benannt?
Danach benannt.
Ich kenne die nicht. Was können die?
Die sind riesengroß und breiten sich überall aus und sind super ekelhaft.
Aber nicht hier in Hamburg.
Doch, auch in Hamburg.
Die Nosferatu-Spinnen breiten sich in Hamburg aus.
Du, das ist ganz viel durch die Medien gegangen in letzter Zeit.
Warum? Ich will die nicht.
Nee, ich will die auch nicht. Ich habe keinen Bock auf Nosferatu-Spinne.
Die klingt schon einfach ziemlich finster.
Ja, und so sehen sie auch aus. Also wirklich, keine Ahnung, bestimmt einen Quadratmeter. Ich habe die noch nie in echt gesehen, aber so stelle ich sie mir vor. Benny, wie geht's dir?
Kann man statt Fliesen verlegen. 57 Quadratmeter Nosferatu-Spinnen im Parterre.
Wenn ihr große Unebenheiten im Boden auszubessern habt, nehmt eine Nosferatu-Spinne.
Ja, die kann man dann auch gut platt drücken.
Genau.
In mir geht, das habe ich doch schon gesagt, ich habe Augenjucken und eine zerrockte Stimme, das gehört auch zu meinem Befinden.
Das wusste ich nicht.
Insgesamt geht es mir eigentlich super, aber mich haben in den letzten Tagen in kürzester Zeit ein Hexenschuss und eine Gehirnerschütterung heimgesucht.
Vom Hexenschuss hast du in der letzten Folge berichtet. Die Gehirnerschütterung ist neu.
Was habe ich? So lange ist es schon her mit dem Hexenschuss?
Ja.
Okay, dann habe ich nur die... Das ist eine Mücke. Die kill ich gleich.
Mit einer Hand. Aber lass mein Knallsoßenglas stehen.
Ich fühle mich total. Achso, ich dachte, du willst anstoßen.
Ja, warum nicht? Prost.
Tut mir leid. Ich glaube, du musst mal ein bisschen anfangen, weil ich habe gerade weder meine Stimme noch meine Gedanken im Griff.
Na gut,
das wollte ich noch kurz sagen. Bei der Gehirnerschütterung hatte ich echt so Sprachprobleme. Ich habe dann so ein Buch vorgelesen, meinen Kindern, und ich habe einfach so gestammelt und die Sätze nicht hinbekommen. Und dann war ich unterwegs mit dem Einkaufen und dann wurde mir schwindelig. Und das war nicht gut. Dann bin ich schnell nach Hause gefahren.
Jetzt bringe ich dir mal was bei. Es gibt verschiedene Formen von einer sogenannten Aphasie, also eine Sprach... Produktionsstörung.
Ja.
Es gibt die Variante, wo du denkst, du sagst richtige Sachen, aber das kommt nur Kauderwelsch bei raus. Das muss richtig frustrierend sein, weil dich niemand versteht, weil du irgendwie sagen möchtest, keine Ahnung, mir jucken die Augen und tatsächlich sagst du, das Auto ist blau-blau.
Und blau-blau?
Ja, so ein Kauderwelsch halt. Und
Gutes Beispiel für Kauderwelsch.
Das ist Kauderwelsch, oder? Gerade wenn du eigentlich sagen möchtest, dass deine Augen jucken, aber in deinem Kopf hast du gesagt, dass deine Augen jucken, aber niemand versteht dich. Das muss wirklich furchtbar sein.
Und dann gibt's mich darüber gar nicht so lustig machen.
Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, wo du einfach in der Sprachproduktion Fehler machst.
Ja, das ist mir passiert.
Wernicke, Aphasie und so ein Scheiß.
Sehr leichte Form war es.
Ja, und
vorübergehend. So Worte, Silben vertauscht und so. Mhm.
Alles klar, wir sind die leuchtbeteten Brüder.
Ja, sowas, genau.
Okay. Ja, also.
Wie geht's dir denn? Erzähl doch mal ein bisschen was, damit ich mal ein bisschen runterkommen kann.
Ich wollte direkt mit einem meilenweiten Callback starten.
Und nichts darüber sagen, wie es dir geht.
Es geht mir ausgezeichnet.
Okay.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, die Stimme kaputt zu rocken.
Ja.
Mir jedenfalls.
Ja, ich hab, ja. Mir auch.
Das haben wir lange nicht gemacht. Heute ist der 2.10. 22.31 Uhr morgen ist Tag der Deutschen Einheit.
Ein Glück.
Danke, Jesus, was auch immer du da an dem Tag gemacht hast. Ich habe nämlich frei.
Ich auch.
Jesus hat damit nichts zu tun.
Muss man ein bisschen arbeiten.
Das kommt so an, wie man Jesus definiert. Wenn man jetzt Jesus als Helmut Kohl definieren würde.
Naja, oder wenn du sagst, Jesus hat alles in Bewegung gesetzt.
Ohne Jesus keine Wiedervereinigung.
Ja.
Ja, kann sein. Tag der Deutschen
Einheit. Aber ohne Jesus auch keine Trennung.
Morgen ist der obligatorische Termin für den Kölbrandbrückenlauf.
Die Kölbrandbrücke ist aber bald nicht mehr da, oder?
Ja, 2025. Ja,
furchtbar.
Oder so. Ja, ich muss aber mindestens einmal da mitmachen.
Ich bin nie über die Kölbrandbrücke gefahren, glaube ich.
Nein?
Und neulich habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie abgefuckt das ist, dass da gar nicht wirklich so ein Geländer ist und es eine Kurve macht. Das heißt, du fährst sozusagen auf deinen Abgrund voll zu, musst dann um die Kurve lenken, damit du nicht in den Abgrund fährst.
Da ist eine Begrenzung. Naja.
Das ist schon ziemlich scary, finde ich, die Brücke.
Ich bin da zweimal rübergejoggt beim Kölbrandbrückenlauf, ja, von dem ich gerade erzählt, ja, habe, der jedes Jahr am 3.10. stattfindet. 12,4.
Aber morgen läufst du nicht mit. Nicht
morgen laufe ich nicht
mit. Nee, das würde ich auch sehr hoffen.
Warum?
Wenn hier mit deiner Knallsoße und so.
Ach.
Kannst du dann hier die Kölbrandbrücke belaufen?
Doch.
Wieso, du musst erstmal hochkommen.
Ja, da das oben ist nämlich die Scheiße. Und es stinkt da richtig doll, weil da so viel Industrie drumherum ist.
Ja. Wie riecht so Industrie so?
Eklig.
Nach?
Verbrannten.
Gummi? Teer?
Ja, Teer vielleicht. Mhm. Aber eigentlich soll das Essen sein.
Keine Essen Ahnung. Soll das sein?
Ja, sie machen irgendwelche Tütensuppen oder sowas.
Moment, was?
Da werden Tütensuppen, glaube ich, hergestellt.
Achso, aber die verbrennen die da ja nicht.
Nee, aber es riecht so, als würden sie nicht Tütensuppen verbringen, sondern...
Die Tütensuppen riechen nach verbranntem Teer.
Ja, genau. Die Herstellung der Tütensuppen riecht nach verbranntem Teer und das sollte einem Sorgen bereiten. Mir bereitet das Sorgen, deswegen esse ich keine Tütensuppen.
Vielleicht ist verbrannter Teer eine wichtige Zutat bei der Herstellung von Tütensuppen.
Ja, dann wäre das was du wissen wollen würdest oder wo du denkst...
So kriegen die es so klein gekrümelt.
Sag mal, wenn du, also angenommen, es wäre jetzt so.
Kommt drauf an, wenn das
ist. Isst du Tütensuppen, spielen die eine Rolle in deinem Leben?
Ja, selten, aber ja, sehr selten.
Und würdest du.
Ich habe immer sehr viele.
Würdest du dir jetzt vorstellen, also wenn dem so wäre, dass du das lieber nicht weißt, damit du trotzdem selten aber dann deine Tütensuppe essen kannst? Oder würdest du eher sagen, ich will das lieber wissen, um in Zukunft keine Tütensuppen mehr zu essen?
Ich würde es,
glaube ich. Ignoranz-Typ bist du?
Das ist der Test in der Bravo. Das hat mich immer so genervt, dass diese Tests immer so waren, dass man anhand der Fragen schon die Antworten ablesen konnte.
Bitte beantworte meine Frage.
Bist du ein guter Freund? Und dann kommt so, wenn mein Freund Probleme hat,
helfe ich ihm nicht.
Sag ihm, er ist ein Arschloch.
Fahre ich in Urlaub und komme erst wieder, wenn er keine Probleme hat.
Ja, und am Ende kommt dann raus, du bist ein schlechter Freund. So, okay, also Tütensuppen, Ignoranzstufe A oder B. Ich würde es, also, wenn das Ergebnis ist, dass es nicht gesundheitsschädlich ist und auch sonst kein Problem ist und ich einfach nur weiß, da wird verbrannter Teer irgendwo benutzt im Prozess, würde ich es wissen wollen und mein Verhalten nicht ändern.
Nicht ändern.
Wenn ich wüsste, es ist giftig, würde ich es wissen wollen und mein Verhalten ändern.
Und wenn du wüsstest, es ist giftig, aber nur so ein bisschen.
Dann würde ich es auch ändern, glaube ich, mein Verhalten. Also wenn es schon über die Maßen, im Vergleich zu anderen Sachen, die man so an Fertigsachen oder so isst, wenn es über die Maßen giftig ist, das gesundheitlich bedenklich ist.
Du weißt, dass Knallsoße gesundheitlich zumindest nicht hilfreich
also Scheiße, ist. Scheiße, danke für diese Information. Ich höre jetzt auf.
Ja, offenbar nicht. Also
seitdem habe ich keinen Schluck mehr getrunken, seitdem ich das gesagt habe.
Ein meilenweiter Callback. Gil, es gibt Neuigkeiten aus dem Fall Gil.
Ja.
Er wird bald vor Gericht stehen.
Ja.
Wegen Verleumdung.
Ja. Ich weiß.
Ich finde das richtig.
Ja, ich auch.
Ich finde das sehr, sehr richtig. Es wurde im Zuge der Berichterstattung wurden auch die Aufnahmen von der Überwachungskamera gezeigt.
Ja.
Wo man einen erregten, jungen, langhaarigen Mann sieht, der ganz offensichtlich, also wenn er eine Kette trägt, sie auf jeden Fall unter seinem T-Shirt hat.
Ja. Aber vielleicht hätte man die Abzeichnungen sehen müssen.
Das ist aber farfetched, würde ich mal sagen.
Sehr farfetched. Ja, hier in diesem Podcast wurde zuerst gefordert, Gil hinter Gittern. Ihr habt es mitbekommen vor vielen Folgen.
Und jetzt werden unseren Worten Taten folgen.
Ja,
gegebenenfalls.
Denn die Judikative Deutschlands hört auf die beleuchteten Brüder.
Mhm. Irgendwie riecht der Sekt wie irgend so ein Braten. So eine Kasserole. Nach Kasserole. Warum riecht denn dein Sekt nach Kasserole? Was trinken wir denn?
Ich habe übrigens gerade einen Schluck getrunken. Ich habe meinen Boykott nicht lange durchgehalten.
Nee.
Eine Kasserole. Wir trinken Geldermann Brü.
Geldermann Brü?
Ja.
Der.
Brü ist noch krasser, glaube ich, als Extra Dry. Das Brut. Ist so richtig. Ja, Brü, sagt man dazu. Und ist einfach, glaube ich, die heftigste Trockenheitsstufe.
Ah, okay. Also
das ist eigentlich schon nicht mal mehr flüssig, muss man sagen. Traditionelle Flaschengärung steht da drauf.
Vielleicht riecht es auch rauchig. Wieso?
Nee, ich finde das mit der Kasserole schon ganz gut.
Ganz gut, ne?
Ich weiß gar nicht, was eine Kasserole ist. Es ist nicht einfach nur eine Auflaufform.
Also ich dachte, ja, ist es. Also es gibt eine Auflaufform mit dem Namen Kasserole. Und ich glaube ja, nee, das hat gar nichts mit Kassler zu tun, ne? Das
nein, aber du wolltest sagen, dass es nach Kassler riecht.
Das ist schön. Ja, Kassler, den man in einer Kasserole zubereitet hat.
Mit der schönen braunen Bratensoße.
Ich glaube,
es geht hier um die Bratensoße.
Jetzt pass auf, eine sehr private Geschichte. Ich
habe nach Bratensoße.
Mit meiner nicht aktuellen Lebenspartnerin, mit einer vorherigen Lebenspartnerin, habe ich zusammen gewohnt und wir hatten irgendwann mal einen ganz dollen Streit.
Ja.
Ich bin ja überhaupt nicht der Streittyp, aber mit habe ich mich doch ein, zweimal sehr doll gestritten. Und irgendwie war das so eine Situation, da war sie im Wohnzimmer und ich hatte den ganzen Abend in der Küche abgehangen und hatte halt nichts zu tun. Aber es war klar, ich kann jetzt wegen unseres Streits jetzt auch nicht irgendwie ins Wohnzimmer und es zu früh ins Bett zu gehen. Also habe ich halt so in der Küche abgehangen. Und ich weiß nicht, ich glaube von meinen Eltern oder so, habe ich irgendwann mal von Weihnachten oder so ein riesengroßes Stück Kasslerfleisch, bestimmt, keine Ahnung, 2,5 Kilo vom Schlachter, hatte ich eingefroren. Dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich das jetzt halt. Und dann habe ich halt irgendwie so völlig stümperhaft, ich kenne mich ja in der Küche wirklich nicht gut aus, insbesondere nicht ohne Rezept. Und dann habe ich das mir einfach irgendwie so zubereitet und gewürzt und versucht zu marinieren, ohne zu wissen, wie das eigentlich funktioniert.
Dann hast du schon in Öl gewendet.
Und irgendwie 2,5 Stunden lang dann im Ofen einfach braten lassen. Und dann habe ich das hinterher gegessen und es war ganz okay. Aber irgendwann kam meine damalige Partnerin und hat gefragt, was machst du hier eigentlich? Ich mache einen Braten.
Da war alles verziehen.
Glaub ich
nicht.
Da
wusste sie wieder, warum sie sich in dich verliebt hat.
Nee, ich bin dann nochmal irgendwann, oh Gott, der Streik ging noch lange weiter. Ich bin dann noch weit rausgegangen, weil ich mir irgendwie Tabak oder so von der Tankstelle kaufen wollte. Und hatte dann aber, ich hatte Kerzen angemacht. Und wir haben, also ich hatte damals schon die Katzen. Und als ich dann wieder kam, ging der Streit halt richtig doll weiter, weil sie mir dann vorgeworfen hat, dass ich die Kerzen angelassen habe und die Katzen ja dann potenziell anfangen zu brennen. Wenn die einfach an sind, weil, ja.
Wie viele Silben hatte die Freundin?
Eine Silbe.
Ja, okay. ich hatte eine Silbe damals, als die Katzen fast gebrannt hätten. Kennst du das noch von TV Total, diesen Sketch mit dem Tabak? Den habe ich so lange gesucht. Das war so ein Ding, wo Stefan Raab gesagt hat, pass auf, ich zeige Ihnen jetzt einen Clip, der ist nicht lustig. Und dann zeige ich Ihnen nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann finden Sie ihn richtig lustig. Und da waren so Polizisten und da kam irgend so ein Typ zu den Polizisten durch die Tür und hat gesagt, Entschuldigung, könnte ich nochmal kurz bei meiner Mutter anrufen, dass sie mir ein bisschen Tabak vorbeibringt, die wird das schaffen in der Stunde. Und das war alles. Und ich habe das irgendwie erinnert und weiß nicht, dass ich es damals so lustig fand. Und irgendwann habe ich es endlich gefunden, weil ich habe 1000 Suchbegriffe eingegeben und ich habe es nicht gefunden. Und es war überhaupt nicht mehr lustig. Auch nach, ich habe es 10 Mal geguckt und fand es gar nicht mehr lustig.
Was für ein trauriges Ende.
Aber für eigentlich wollte ich sagen, Kassler Braten, da habe ich 2 Sachen zu. Erstens, wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, würde ich Bratensoße, Sauce Hollandaise und Vanillesoße einfach wie Saft trinken. So ein
dunkle Bratensoße?
0,2 Liter Glas einfach so wegschlürfen.
Dunkle Bratensoße. Oh, echt, ich mag die nicht gerne.
Oh, geil. Und so ist Hollandaise sowieso und alles weg damit. Und zweitens, ich war mal aus irgendwelchen Gründen bei so einem krassen, im Februar, mittags um 11:30, bei so einem Gänseessen in, bei Delta Fleisch mit Uwe Seeler und Tim Melzer und ganz vielen anderen Prominenten.
Mhm.
Und da gab es halt, das war so mittags, das war eigentlich so, bevor ich normalerweise frühstücke. Und dann haben die mir da, damals war ich nicht kein Vegetarier, Gans und rede viel Rotkohl und Kroketten. Und ich war irgendwie mit dem Geschäftsführer von Ratsherrn, saß ich an einem Tisch. Und damals gab es das neue Ratsherrn noch nicht. Und der hat mir seine ganzen Pläne dafür erzählt, wie er diese kleine Brauerei aufgekauft hat und der jetzt so eine geile, hippe Marke draus machen will. Und dass es sein Hobby ist und dass er da richtig Bock drauf hat.
Erfolgreich.
Erfolgreich. Und da war die gesamte Hamburger Prominenz und ich und haben richtig viel Gans gefressen. Und am Ende gab es so eine Giveaway-Tüte. Und da hat jeder wie beim Kindergeburtstag so eine Tüte bekommen. Und da drin war einfach nur Fleischprodukte. Und da haben irgend so ein ganz komisches, in Vakuum verpacktes Stück, was ich nicht identifizieren konnte. Und das war danach ewig zu Hause bei mir im Kühlschrank. Irgendwie ein Jahr. Und irgendwann war ich in so einer Situation wie du und stand vorm Kühlschrank und dachte, ich mach das jetzt. Und dann habe ich das irgendwie in Scheiben geschnitten, in die Pfanne getan, in den Ofen getan. Ich wusste nicht, was damit anzufangen war.
Ja, so ähnlich ging es mir auch.
Es war krass widerlich. Und da waren da noch Würste drin und weiß ich nicht. So ein Fleisch-Goodie-Bag.
Meinst du, das wird man heutzutage auch noch so machen?
Ja, in dem gesellschaftlichen Zirkel macht man das. Tim Melzer und Uwe Seeler jetzt nicht mehr.
Nicht mehr. Und ja, cool, so sieht man mal, wo es ihn hingebracht hat.
Und damals war irgendwie kurz vor Olympia und da waren unsere Hamburger Olympia-Jungs, die Ruderer oder so. Die so mussten sich dann da hinstellen und so, hier, wir für Hamburg, so, hey. Und dann die ganzen dicken Fleischsäcke am Klatschen und sich das Fleisch reingeschoben und die derben Athleten da, bestimmt alles Vegetarier, mussten sich dann da hinstellen und aufstellen lassen.
Wie war die Männer-Frauen-Quote?
Ich schätze ungefähr 100-0%.
Und wie war die Quote weiß zu People of Color?
Noch mehr. Noch mehr weiß als Männer.
Es waren nur Männer da, also aber definitiv, es waren noch mehr
Weiße. Es waren definitiv nur Weiße da. Vielleicht waren da auch ein paar Frauen.
Mhm.
Ist lange her. Damals hatte ich da keine Brille für. Aber es war eine krasse, geile Veranstaltung für mich. Ich bin da einfach...
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Hast du da, warst du bei irgendjemandem Starstruck, so bei Uwe Seele? Standst du neben Uwe Seele? Ist der sehr klein gewesen?
Der ist sehr klein
sehr
gewesen.
Sehr klein, ja. 1,66 oder ja. So. Winzig klein.
Ja, ein Zwerg.
Ein kleiner Zwerg.
Nee, Uwe Seele saß nicht an meinem Tisch. Ole von Beust war da. Ja, all die wichtigen Hamburger Menschen.
Mhm, okay. Du...
Hast du sie?
Nee, schade.
Ich glaube, ich habe sie da hinten auch fliegen gesehen.
Ich habe auch deine Daredevil-Mücken-Skills aufgesogen.
Könnte ja auch das Haus sein, das einem die verleiht.
Ja, oder vielleicht, ja, vielleicht brauche ich noch ein bisschen, dass die Power auf mich wirkt. wie fange ich das an? Life imitates art, den Spruch kennst du, ne?
Ist das jetzt noch der Callback, den du immer noch
nicht Gil war der Callback.
Ach, Gil war der Callback. Life imitates art.
Verrotte im Knast. Gil, so.
Gil hinter Gitter.
Hinter Gitter. Eine Forderung der Beleuchtung.
Das ist der Hashtag. Wir sind echt weit gekommen von unserer großen Verteidigungsrede.
Wir hatten lange keinen Hashtag
zu Gil hinter Gitter. Ja, life imitates art.
Life imitates art.
Mhm.
Du bist auch ein weltraumbegeisterter junger Bursche.
Ja.
Hast du bestimmt mitbekommen, diese NASA-Mission, wo die auf den Asteroiden geschossen haben, um ihn aus seiner Umlaufbahn rauszuballern.
Teilweise erfolgreich, habe ich gelesen.
Ich dachte rasend erfolgreich, nur teilweise.
Ich dachte, irgendwas ist nicht so gut gelaufen, aber ich weiß es nicht.
Was ich auf jeden Fall witzig fand, war, dass mein allererster Gedanke später zufällig ein Gag von Postillon wurde mit... Kursänderung erfolgreich, Asteroid rast jetzt auf die Erde zu. Weil das war genau mein Gedanke. So, was passiert denn eigentlich? Also, der ist ja jetzt nicht direkt auf Kollisionskurs mit der Erde gewesen.
Ja, wenn sich da einer verrechnet.
Hat sich einer verrechnet, irgendwie ein bisschen zu weit links eingeschlagen. Peng, oh shit, jetzt haben wir nur noch 6 Monate. Das wäre blöd gewesen.
Ja, wenn du da, denn du der Verantwortliche bist, der entweder falsch eingerechnet, ausgerechnet oder falsch eingegeben hast.
Mhm.
Und du beerdigst die Menschheit.
Ja, dafür gibt es bestimmt keinen Paragraphen im Strafgesetzbuch.
Würdest du dem irgendwie bestrafen wollen? Nö, ne?
Wozu denn?
Ja, eben.
Ich möchte, jetzt wirklich keine News mehr, aber der Film Don't Look Up, der Netflix-Film, handelt ja so nicht, dass
nicht von dieser Situation,
das persönlich verursacht hat, aber das ist auf jeden Fall ein...
auch ein guter Film.
Hast du ihn gesehen?
Lass uns den mal pitchen.
Also, dass man die Karriere des Mannes oder der Frau verfolgt, die dafür verantwortlich ist, dass der eigentlich ungefährliche Komet auf die Erde... Was ist der Unterschied zwischen Komet und Asteroid?
Ja, das war wusste ich mal. Ich glaube, Kometen haben ja einen Kometenschweif, sind vereist oder so.
Ich weiß genau, das ist eine Situation, wo in 4 Jahren, wenn dein Papa so weit ist beim Hören, er uns darauf anspricht.
Es ärgert mich deswegen, weil ich das mal extra nachgelesen habe und eigentlich wissen müsste. Komet und Asteroid.
Na gut, hast du irgendwelche aktuellen Dinge?
Ja, den neuen Finanzminister aus Großbritannien. Weißt du, wie der heißt?
Nee, weiß ich nicht.
Der hat den wunderbaren Namen. Klingt wie ein Comicheld. Quasi Quateng.
Oder wie aus dem Ü-Ei. Quasi Quateng mit K-W-A.
Ja.
K-W-A.
Geil. Das ist so ein süßer Name.
Quasi Quateng.
Leider ist er von ziemlicher Horst. Aber es ist so, ist wie es ist.
Apropos ziemlicher Horst mit lustigen Namen, wusstest du, dass es einen direkten Nachfahren, ich glaube ein Enkel oder Urenkel von Mussolini gibt, der Gaius Julius Caesar Mussolini heißt?
Nein.
Das ist kein Scheiß.
Aber die designierte Premierministerin Italiens heißt jetzt nicht mehr Di Maio, sondern Meloni. Was ist da los in diesem Land?
Und sie
dass
sie
alle so lustige Namen haben.
Sie hat noch am Wahltag bei Instagram ein Foto von sich mit 2 Melonen vor ihren Brüsten gemacht, um zu zeigen, wie humorvoll sie ist.
Ja, die könnte gut auch im Musikantenstadel auftreten. Aber jetzt wird sie Premierministerin wahrscheinlich. Und das ist ziemlich schrecklich. Aber ich habe gerade gelesen, richtig, richtig lustig fand ich das, also für den Kontext, die neue designierte oder möglicherweise zukünftige Premierministerin Italiens, eine extrem rechte, also die schenkt sich nichts mit Bernd Höcke, gar nichts, glaube ich. Also... Ja.
Postfaschistin.
Ja, also so richtig, richtig, richtig vor. Bei der letzten Wahl noch mit 4% oder so da rein und jetzt plötzlich der neue Star am Polithimmel. Unfassbar, was da passiert ist. Aber jetzt hat Olaf Scholz den Doppelwumms angekündigt.
Ja, den Doppelwumms.
Und jetzt plötzlich sagt sie, das ist total die geile politische Situation. Denn sie ist ja so eine im Prinzip wie America First mäßig. Mhm. Hat auch schon angekündigt, wir gegen die EU und so weiter. Und jetzt ist sie in der Situation, dass sie sagt, das ist ja unsolidarisch von Deutschland, dass sie so einen großen Rettungsschirm aufbauen, weil jetzt müssen wir das ja auch machen, weil unsere Leute das sonst fordern. Und das ist ja nicht in Ordnung, dass sie so einen Alleingang machen.
Das war das ihre Kritik.
Ja.
Ich habe nur das mit der Unsolidarität gelesen, aber nicht, was sich genau dahinter verbirgt.
Nee, das ist ja der Hit, also das, so habe ich das verstanden.
Ja, kann sein.
Und das ist ja, und das ist halt total scheiße, weil sie, jetzt sagen die ganzen ItalienerInnen, Mensch, in Deutschland deckeln die Gaspreise so geil, was macht denn eigentlich Italien? Und sie sagt, muss jetzt europäische Solidarität anmalen, weil Deutschland mit ihrer sozialdemokratischen Regierung ein Germany First Ding macht. Ist das nicht geil? So eine postfaschistische... muss jetzt die Rollen wechseln.
Das ist vor allem deswegen ja auch so gut, weil Rechte ja weltweit dadurch häufig erfolgreich sind, weil sie sich ja immer als Helfer der Armen und Schwachen aufspielen.
Ja.
Und genau die würden ja von so einer Politik profitieren. Eben. Das heißt, sie müssen jetzt ihren hohen Worten Taten folgen lassen.
Können sie nicht.
Können sie nicht.
Genau wie in Großbritannien. Das sind zwar keine Postfaschisten, aber auch Clowns.
Nun sind, glaube ich, die Italiener noch deutlich mehr so wirtschaftlich am Rande der Existenzbedrohung im Vergleich zu Deutschland.
Ja.
Also da ist ja schon seit sehr vielen Jahren sehr viel im Argen.
Deswegen wählen die auch so.
Oft. Ja. Deswegen wählen die oft. Die wählen oft.
Ach so. Und oft so.
Oft so und generell auch einfach häufig. Also es gibt ja, also wenn du das vergleichst, wie stabil die deutschen politischen Verhältnisse sind, auch im europäischen Vergleich, das ist überhaupt nicht normal.
Ja.
Aber für uns ist das halt normal und der Standard, aber das ist, selbst wenn du nur wenige 100 Kilometer wegfährst, ist das schon ganz doll anders.
Und das hängt natürlich mit den Leuten zusammen, aber auch mit den etablierten Parteien, wenn die halt irgendwie nicht ordentlich das machen. Ist auch egal, auf jeden Fall fand ich es auch irgendwie in Italien eine gute Kuriosität, dass jetzt halt die 5 Sterne, Deluxe hätte ich fast gesagt, Tobi und das Bo, die sind da angetreten.
Angetreten sind jetzt in der rechten Regierung.
Und waren mega, jetzt ja nicht mehr, aber die waren halt mega erfolgreich und haben dann mit Salvini paktiert und dann anschließend aber mit Giuseppe Conte, der dann Premierminister war als moderate Expertenregierung mäßig so. Und die haben die Regierung jetzt mit Mario Draghi platzen lassen wegen irgendeiner scheiß Lappalie. Mhm. Und sind damals gewählt worden nach dem Motto gegen das Establishment, jetzt mal frischen Wind. Und die haben jetzt den Weg bereitet für so eine Postfaschistin. Und ja, wenn man Postfaschistin sagt, muss man auch einfach sagen, das ist eine Faschistin. Das ist das Letzte.
Ja, das ist richtig. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen so ein globales Problem der politischen Linken, dass die es einfach nicht geschneit bekommen, sich vernünftige Allianzen zu binden, sondern sich halt immer in diesen kleinen Kleinkriegen irgendwie auseinanderdividieren, weil sie alle nicht pragmatisch sind.
Ja.
Oder zumindest nicht pragmatisch genug oder viele halt nicht. Und deswegen werden sie von den Rechten überholt. Und das ist ja auch keine Überraschung. Ich meine, das hat man vor Monaten irgendwie vorhersehen können. Und trotzdem haben es die Parteien des linken politischen Spektrums nicht hinbekommen, sich vernünftig zusammenzuraufen. Also man muss ja fast ein bisschen sagen, selber schuld, mir tun halt nur die Leute leid, die diese Wichser nicht gewählt haben und trotzdem jetzt unter denen leben müssen.
Ah, scheiße.
Man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich jetzt nicht so unfassbar lange Bestand hat. Ich meine, Salvini ist ja nun auch nicht der zuverlässigste Regierungspartner.
Und Berlusconi auch
nicht.
Ist auch gut, dass Berlusconi jetzt der moderate Ruhepol in der Regierung ist.
Der 85-jährige,
ja, Lustmolch.
Todkranke Mann, so wie er aussieht. Also,
ja, aber wirklich. Beziehungsweise, der sieht reanimiert aus, muss man sagen.
Posttot. Der ist posttot. Also der ist eigentlich schon tot, aber irgendwie ist er jetzt im Zustand danach. Also irgendwas stimmt mit dem ganz gehörig nicht. Nicht nur innen drin, sondern auch außen dran. Fun Fact. Pass auf, jetzt kommt medizinische Insights, die ich mal bekommen habe. Es gibt für Männer mit erektiler Dysfunktion, ja, also der Unfähigkeit, eine Erektion hervorzurufen und zu halten, eine sogenannte Penisprothese, die man sich in die Stadt der Schwellkörper einbauen lässt. Und dann kriegt man so eine Pumpe in den Hohensack und dann kann man das so hochpumpen.
Im Hohensack drückt man dann darf man nicht daneben drücken.
Das kriegst du schon mit, ob du richtig drückst, sehr schnell.
aber dann pumpst du was Künstliches auf.
Genau, und dann ersetzt das quasi die kaputten oder nicht mehr ansteuerbaren Schwellkörper und dann kannst du eine Erektion hervorrufen, dann bleibt da diese Flüssigkeit in dieser Prothese, Schwellkörperprothese drin und wenn du fertig bist, drückst du auf eine andere Seite von dieser Pumpe und dann fließt das wieder zurück in ein Reservoir, was in einem kleinen Becken eingelegt wurde.
Okay.
Und so ein Ding hat Silvio Berlusconi. Schon seit vielen Jahren.
Das heißt, der drückt einfach auf seinen Hoden.
Der drückt,
sagt, ich bin bereit, und dann geht's los.
Zack, 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 geht das wie, als würdest du
und
so eine.
Ist das vom Empfindungsgrad dasselbe dann? Ist
ja.
Ja. Das heißt, du hast einfach, das ist ja eigentlich eine ganz gute Erfindung.
Ja. Aber dieser lebende Totenkopf hat so ein Ding zwischen seinen Beinen. Da könnt ihr jetzt immer dran denken, wenn ihr ihn mal wieder im Fernsehen seht. Bunga, bunga, okay. Was hast du da?
Nee, ich hab nix. Alles gut, mach weiter. Ich wundere mich, was hier steht. Das steht in meinem Handy steht zum Beispiel einfach nur von Menschen und Tieren ausgeschiedener Kot, eckige Klammer und Harn.
Harn oder Haar?
Harn. Warum steht das hier?
Das weiß ich nicht.
Sieht aus wie eine unvollständige Notiz. Oder als ob ich schon wieder einfach nicht. Ist egal. Weiß ich auch nicht. Nee, ich hab nix.
Mir ist heute aufgefallen, dass eine typische Redewendung, oder nee, eine Redewendung ist es ja nicht, eine Redewendung ist ja so richtig ausformuliert und so, ne? Aber so eine Phrase, man verbindet doch oft die Worte hoffnungsloser Romantiker oder hoffnungslose Romantikerin.
Ja.
Das ist total das Oxymoron, ist mir aufgefallen.
Weil Romantiker schon für sich genommen hoffnungslos sind?
Nein, eben nicht. Romantische Menschen leben ganz viel.
Der Pleonasmus.
Nein, leben ganz viel in der Hoffnung. Ohne die Hoffnung keine Romantik.
Aber hoffnungslos bedeutet ja in dem Fall, es ist hoffnungslos, dass er sich ändert.
Aber trotzdem, dann kann man doch irgendwie sagen, ein unveränderlicher Romantiker.
Unverbesserlich.
Unverbesserlich.
Das sagt man ja auch.
Genau. Aber
das ist dasselbe. Das ist verkürzt.
Nein, das ist nicht verkürzt.
Das ist einfach ein falsches Adjektiv. Nein, da steckt sozusagen noch ein bisschen mehr Sinn drin, als expliziert wird.
Nee, da steckt kein
Leben. Es drin. Besteht keine Hoffnung darauf, dich jemals von deinem Romantikertum.
Um Himmels Willen. Was macht denn die Knallsoße mit dir? Du bist ja gar nicht zu bändig.
Das ging aber schon los, bevor ich den ersten Schluck getrunken habe. Also, das finde ich schon okay mit der
Hoffnungslosigkeit. Nein, abschaffen bitte.
Oh Gott, du bist ja hart.
Abschaffen bitte.
Ich hatte noch irgendwas, was ich abschaffen wollte. Es geht immer um Sprache bei abschaffen bitte, ne? Fast.
Fast immer. Aber ich werde das auch mal ausweiten, weil ich habe ja auch schon vor einigen Folgen gesagt, ich möchte jetzt irgendwie den Hass mehr in mir. Mehr
Hass wagen.
Mehr Platz schaffen, um mehr Hass zu wagen.
Ja.
aber das kommt noch an anderer Stelle. Vielleicht. Du musst mir aber noch eine Wortschöpfung erklären.
Ja.
Im Rahmen des Ukraine-Kriegs ist jetzt immerzu die Rede von dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ne, das ist ja fast ein Synonym.
Willst du sagen, was ist ein Völkerrechts?
Genau, was ist ein nicht völkerrechtswidriger Angriffskrieg? Gibt es Angriffskriege, die dem Völkerrecht entsprechen?
Das könnte Pleonasmus sein.
Überlege ich nämlich die ganze Zeit. Und das ist total der dumme Pleonasmus, weil das so unhandlich ist. Also das ist ja nicht mal irgendwie, dass sich das so leicht sagt. Das ist super lang. Man weiß immer schon, wenn es mit Völkerrechts anfängt, dass das sofort, also wie es weitergeht, und muss dann erstmal 2 Sekunden warten, bis der neue Inhalt kommt. Da habe ich keine Zeit für. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber ich habe viel zu tun.
Du möchtest die Leute einfach von Angriffskrieg reden.
Ja.
Aber häufig wird ja auch vom Überfall geredet. Putins Überfall auf die Ukraine.
Ja.
Ja, hast du recht. Könnte sein, das ist so ähnlich wie das, was ich mit der Munition meinte. Dass es Munition gibt, die zulässig ist.
Ja.
So darfst du die Leute töten. So nicht. Ja. Es ist, glaube ich, einfach eine stärkere Betonung. Du willst noch doller hervorheben.
Ja.
Was da für ein Unrecht passiert.
Aber das ist jetzt auch ein halbes Jahr her. Und
aber ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel damals Slobodan Milosevic angreifst, weil der zu Hause die Leute schlachtet und sie häutet und ihnen Salz unter die offenen
Augenlider
streut, dann greifst du den auch an. Das ist auch irgendwie ein Krieg, es ist ein Angriffskrieg, aber er ist nicht völkerrechtswidrig.
Also meinst du, was zum Beispiel im Irak war, weil man ja davon ausging, dass sie mit Massenvernichtungswaffen hantieren, dann war das ein Angriffskrieg, der nicht völkerrechtswidrig ist.
Vielleicht, ja.
Weil, ja, wahrscheinlich ist das so.
Aber ich wundere mich auch, dass man sagt Angriffskrieg, weil in welchem Krieg greift denn keiner an?
Es geht darum, wer den Erstschlag gemacht hat, will man
ja
sagen.
Ja, aber der Krieg ist doch erstmal der Krieg.
Ja, aber du weißt doch, oder wir wissen doch hier in unserem Podcast sehr genau, wie wichtig und stark und mächtig Worte sind. Worte haben Kraft. Und da ist das, glaube ich, schon ein Unterschied, ob man immer nur vom Krieg, weil es wird ja auch schon häufig gesagt, man soll nicht vom Ukraine-Krieg sprechen, weil das so ein bisschen impliziert, als hätte die Ukraine ihre Anteile daran, dass sie überhaupt
ausgebrochen ist. Das heißt, mit einem Angriffskrieg versteht man eine einseitige Kriegserklärung.
Genau.
Also die Ukraine hätte ja Russland nie was anhaben
richtig
wollen.
Richtig. Und wenn heute noch Wladimir Putin vor die Kameras tritt und sagt, okay, Krieg ist zu Ende, sagt er nicht Ukraine, okay, nee, wir sagen, wenn der Krieg zu Ende ist.
Ja.
Außer sie sagen jetzt, okay, wir bleiben in Luhansk und Donetsk und so.
Ich finde es immer noch so geil, dass die ja immer noch, also dass es einfach ursprünglich immer noch so eine diese Entnazifizierungsgeschichte gab. So, wir müssen da einen guten Auftrag erfüllen, weil in der Ukraine die ganzen Nazis lauern. Und es ist ja auch so vorstellbar, dass so ein bisschen wie so ein AfD-Bürgermeister, dass du dann in irgendwelchen Regionen irgendwelche krassen ukrainischen Hardliner hattest, die wirklich nationalistisch, völkisch und dann haben die halt irgendwelche, aber das ist so, als wenn du jetzt irgendwie so Zitate von der jungen Alternative nimmst, irgend so ein Horst und sagst, hier, guck mal in Deutschland, das ist die Politik von denen, wir müssen da einmarschieren.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob in der Ukraine das vielleicht noch stärker verbreitet war und vielleicht wirklich ein Problem war, aber in jedem Fall ist es ja so krass vorgeschoben und es wird immer alberner, wenn du dir den Verlauf dieses Krieges anguckst.
Ich weiß es auch nicht genauer, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Selenskyj da unverdächtig ist.
Ja, Selenskyj ist da, glaube ich, auch unverdächtig. Aber was denken denn, also es gibt doch bestimmt so ein paar arglose Russinnen, die irgendwie gedacht haben, okay, wenn Wladimir sagt, dann wird da was dran sein.
Ich glaube, die allermeisten.
Und die sich jetzt immer mehr wundern müssen, was da eigentlich los ist.
Ja.
Hat sich die ganze Welt gegen uns verschworen.
Ich glaube, bald haben 1 Million russische Männer das Land verlassen.
Also, wirklich?
Ja, wirklich.
Ich hatte nämlich zwischendurch so einen Bericht gelesen, nachdem die Zahlen gar nicht so hoch waren wie berichtet.
Na gut, also 1 Million im Vergleich zum Rest der russischen Bevölkerung hält sich ja auch noch in Grenzen.
Aber das meiste davon sind ja Bären. Und irgendwie,
die Bevölkerung der Russen besteht zum meisten Teil aus Bären. Das ist mir neu.
Also da oben im Norden lebt ja kein Mensch. Wie viele Einwohner hat Russland?
Das weiß ich überhaupt nicht. Über 100 Millionen bestimmt. Über 300 Millionen.
Ich dachte immer, vielleicht so viel wie Belgien. Nur halt größer verdünnt. Das ist so Homöopathie.
Russland ist wie Homöopathie.
Ja, das sind so wenig Menschen auf so viel Fläche, dass eigentlich keine Menschen mehr nachweisbar sind. Außer sie marschieren in die Ukraine, dann sieht man sie plötzlich.
Ich wurde gerade heute von einem Vater dafür gelobt, wie ich in Folge Pan 60 die Inder und Indien dargestellt habe.
Ja, das hat er mir auch erzählt.
Im Jahr 2022 Einwohnerzahl Russland 145,45 Millionen.
Ja, das geht ja noch. Bei der Fläche ist das homöopathisch.
Ja, das ist richtig. Aber wahrscheinlich beißt es sich auch sehr doll in diesen großen Städten. Ich glaube, Moskau ist groß, St. Petersburg ist groß. Aber ja.
Bald mehr InderInnen als ChinesInnen.
Ist das so?
Ja.
Weil die Ein-Kind-Politik haben wir schon mal drüber gesprochen.
China dezimiert sich selbst.
Es gab vor ungefähr einer Woche mal das Gerücht, dass es einen Militärputsch in China gegeben haben soll.
Von dem keiner was mitbekommen hat.
Von dem nicht viel mitbekommen wurde, aber ich glaube, mittlerweile ist es wieder...
In irgendeiner Lokalregierung?
Nee, Xi Jinping.
Achso, der wurde ausgetauscht.
Der wurde irgendwie 3 Tage nicht gesehen nach dieser, diese Konferenz da mit diesen ganzen autokratischen Scheißstaaten. Ja,
richtig, richtig, auch geil. Auch diese Konferenz von der Annexion der 4 Gebiete. Ja. Die Fotos, die sie da geschossen haben, das ist alles so Bananentum, das ist unfassbar. Und das ist aber das hat so eine krasse Auswirkung auf so viele Menschen, dass er so ein paar gestörte Männer macht.
Genau das war vor einiger Zeit einigen Tagen mein Gedanke mit diesen Gaslecks jetzt in Nord Stream 1 und 2. Diese fürchterlichen Bilder und diese schreckliche, schreckliche Katastrophe.
Ja.
Also auch eine Natur- und Umweltkatastrophe, die damit irgendwie hergeht. Das ist so schlimm, da haben wir auch vor einigen Folgen schon drüber gesprochen. Letzten Endes hat ein einziger Mann irgendwann entschieden, ich gehe jetzt völlig bananas.
Ja. Apeshit.
Und ich gehe jetzt völlig apeshit und greife mir die Ukraine an unter fadenscheinigen Gründen und treibe diese Welt ins Chaos. Und das alleine, diese Entscheidung führt nicht nur dazu, dass die Bundesregierung 300 Milliarden Euro, die man für sehr gute Sachen hätte nutzen können, für Militär und halt Gasdeckel irgendwie rausballert. Und das ist ja nur unsere Perspektive. Also das hat ja nicht nur auf Deutschland Einfluss, was da passiert. Und jetzt das.
Ja.
Methan.
Also da musst du eigentlich als gesamte Menschheit sagen, Schwein, geh weg von deiner Macht.
Ja, geh weg von deiner Macht. Aber das sagen ja viele. Aber du kannst es ja trotzdem nicht. Also gutes Hoffen hilft ja nicht.
Nee, aber irgendwie fehlt uns da die Struktur, solche Leute aus dem Verkehr zu ziehen.
Vielleicht sollten wir mal kurzzeitig das Völkerrecht ändern, um einen völkerrechtsentsprechenden Angriffskrieg ganz kurz, so nur
eine Person.
Nur Kreml, so wie die Hellfire-Rakete.
Ja, mit Schwertern.
Mit Schwertern, während er auf dem Balkon steht und eine raucht oder was.
Der hat noch nie geraucht, glaube ich.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das ist so ein Straight-Edge-Typ.
Ja.
Na, der trinkt bestimmt viel Alkohol. Aber nee, glaube ich auch nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, der hat alle seine Feinde besiegt, dadurch, dass die zu viel getrunken haben. Und dann hat er sie weggemacht.
während die im Suff waren.
Ja.
Dann hatte er ein leichtes Spiel.
Oh.
Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Positive Sachen?
Ja, die besten Nachrichten der Woche.
Nee, erstmal musst du mir noch eine Sache über Mikrowellen erklären. Folge 4 haben wir irgendwie schon alles über Mikrowellen besprochen, aber... Wir haben einen Aspekt nicht besprochen und der ist mir heute nochmal offenbar geworden. Nämlich, was ist das für ein scheiß Abfuck, dass manche Mikrowellen sofort anfangen, Geräusche von sich zu geben, wenn du nur die Tür aufmachst? Kennst du
das? Nein, das kenne ich nicht.
Doch, das kennst du bestimmt. Hier gegenüber in meiner baldigen Wohnung ist eine solche Mikrowelle, aber ich hatte schon ganz häufig auch keine Ahnung in öffentlichen Küchen so.
Was für Geräusche?
Als würde sie laufen.
Du machst sie auf?
Du machst sie auf, es macht Licht und Das ist ja normal und okay. Und dann macht es aber gleich sofort.
Kenn ich nicht.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Kenn ich nicht. Man macht die auf und es macht dieses krasse, diese Türen, die sind ja auch so dick.
Ja.
Das macht dieses krasse klackmechanische Geräusch.
Hau nicht immer so viel auf den Tisch.
Das ist ja so, hat einen Mikrofonarm.
Ja, trotzdem musst du das nicht machen.
Das hört man nicht.
Das hört man garantiert.
Nur sehr angenehm hat man das.
Es umschmeichelt das Innenohr. Dankeschön.
I don't know. Das macht so ein krasses Klack und dann klappt diese, das fand ich auch geil, oder als Kind, wenn man da drauf drückt und die dann so rausschnappt, richtig.
Ja,
die Tür.
Das ist so eine.
Aber dass die Geräusche macht, kenne ich nicht, verstehe ich nicht.
Es nervt total. Früher bei der Arbeit hatten wir auch so
einen. Aber das Licht geht ja auch an, ne?
Ja.
Aber eigentlich dachte ich immer, die macht die Geräusche, weil sich das Ding dreht, aber das ist ja Quatsch.
Nee.
Da die dreht Strahlung. Aber wo kommt denn das Geräusch her?
Aus der Mikrowelle. Also pass auf, du machst sie auf.
Es ist identisch, wie wenn du sie dann anmachst.
Es ist nahezu identisch. Es wird, glaube ich, noch ein Ticken lauter, wenn sie dann tatsächlich läuft. Und dann, ja, aber auch nie, je nach Einstellung. Aber wenn du jetzt nicht volle Pulle Magma hast, dann ist es ja manchmal so. Hast du sie? Hast du sie nicht.
Ich hatte das Gefühl, ich hätte sie.
Sah auch so aus. Ich sehe sie auch nicht mehr. Es ist immer noch die Mücke. Die Mücke ist da. Also irgendwo.
Das sah wirklich so aus, als hätte ich sie gehabt.
Jedenfalls verstehe ich nicht, was das soll. Als würde sofort der Kühler, die Lüftung richtig doll anspringen. Ja. Obwohl noch gar nichts los ist.
Ich bin völlig unfamiliar damit.
Das ist ja
verrückt. Eine Anomalie, die ich nicht kenne. Es gibt eine andere Anomalie. Pflaumenmus.
Pflaumenmus ist eine Anomalie?
Ja, im Marmeladenregal. Warum machst du das, was du mit Pflaumen machst, um Pflaumenmus zu kriegen, nicht auch mit Himbeeren und anderen Früchten? Und warum gibt es so wenig Pflaumenmarmelade?
Den ersten Teil der Frage habe ich nicht verstanden.
Um Pflaumenmus zu haben, musst du die irgendwie richtig krass 17 Stunden lang, das ist so ähnlich wie Pumpernickel, 17 Stunden lang kochen und eindampfen und immer weiter und weiter und weiter, bis am Ende nur so ein teerschwarze Blubberessenz überbleibt. Und das ist ein Vorgang, den du mit Pflaumen machst, um ein Produkt zu erhalten, den es analog nicht mit anderen Früchten gibt.
Vielleicht funktioniert das mit anderen nicht.
Was ist denn an Pflaumen so besonders?
Sie sind sehr widerstandsfähig. Die können auch mal 17 Stunden irgendwo rumlagern und dann erst schwarze Schlotze werden.
Ich frage mich, was passiert, wenn du 1:1 das Pflaumenmus-Rezept nimmst und die Pflaumen ersetzt. Und was passiert, wenn du einfach aus Pflaumen normale Marmelade... Ich glaube, es gibt Pflaumenmarmelade.
Glaube ich auch.
Aber die ist total selten. Dann hast du einfach immer Himbeermarmelade, Erdbeermarmelade, Pflaumenmus.
Vielleicht schmeckt das den Leuten nicht. Haben sie probiert, wurde nicht angenommen, hat keine... Fans gefunden.
Das ist so sonderbar. Jede Scheißfrucht wird zu Marmelade verarbeitet. Ananas. Bananen nicht, gibt's aber auch. Aber das ist auch so komisch. Es gibt keine Bananenmarmelade machen, aber es gibt keine Schwartau-Banane.
Vermisst du das? Hättest du das gern?
Ich störe mich an der scheinbar sinnlosen Lücke.
Da wird es bestimmt einen Grund für geben.
Es gibt Stachelbeermarmelade.
Aber ja. Aber
es gibt Quittenmarmelade.
Du sprichst da auch mit den falschen Menschen. Meines Erachtens sollte sämtliche Sortenvarianz bei Marmelade komplett abgeschafft werden und nur noch Erdbeer.
Scheiße, ausgehend Erdbeer.
Ja, Erdbeer. Beste Marmelade. Und vor allem, mit Stücken. Also da müssen noch richtige ganze Erdbeeren drin sein.
Aber das ist halt so der krasseste Standard immer, ne?
Ja, du bist die Zielgruppe
von dieser Bildaktion mit Volks.
Ich bin der Volks.
Die Volkspizza, die Volkszahnbürste, Oral-B, diese Brrr. Ja. Und Salami natürlich als Pizza und garantiert ist Erdbeermarmelade die Volksmarmelade.
Und bester Schokoriegel Mars.
Und Apfelsaft ist der Volkssaft.
Nee, Orangensaft.
Mars, Alter.
Ja.
Der Volksriegel.
Ich weiß nicht, ob das
der Volksriegel ist. Ich glaube, der Volksriegel wäre wahrscheinlich Snickers. Aber nee, geht nicht wegen Nussallergien. Kannst du nicht machen.
Twix.
Nee.
Das ist mein zweiter Platz.
Twix ist auch ganz okay.
Naja, lass uns nicht wieder über...
Okay. Wir waren bei Mikrowellen und wir waren bei Pflaumenmus. Also Pflaumenmus ist seltsam. Mag ich auch nicht. Finde ich super widerlich.
Hab das, glaube ich, noch nie gegessen.
Uah, diese Schlonze. Das ist wie Teer. So, wie funktioniert Leerlauf bei Fahrrädern? Kannst du mir das mal erklären?
Ich glaube, besser als Rücktrittbremse.
Trittbremse funktioniert eigentlich viel merkwürdiger, ne?
Ja. Also Leerlauf, du hast ja deine Kette über so ein Zahnrad gespannt. Genau. Und das Zahnrad geht halt nur in eine Richtung, weil das klackert halt so in eine Richtung ein. Ich würde es dir gerne aufzeichnen. Ich kann das gerade schlecht erklären. Aber stell dir vor, eine Scheibe.
Ja.
Und da sind halt so Zähne drin, die aber immer nur in eine Richtung greifen.
Ja, das verstehe ich nicht. Warum greifen die nur in eine Richtung?
Na, weil sie nur in eine Richtung ausgestanzt sind. Wenn du jetzt aber... Also du hast ja die Kette mit ihren einzelnen Gliedern. Ja. Und die muss ja irgendwo reinhaken können. Das heißt, da sind so Aussparungen am Rand.
Okay.
von diesem Kreis sozusagen. Und wenn du aber das rückwärts machst, dann...
Aber dann verstehe ich den Rücktritt, weil es dann blockiert. Weil es sozusagen, dann trittst du zurück und es geht nicht. Es blockiert dann die Kette.
Ja.
Aber wie kann es sein, dass du dann treten kannst, ohne dass sich das auf die Kette auswirkt? Die Kette bewegt sich halt gar nicht.
Doch, in dem Moment. Doch, natürlich bewegt sich die Kette.
Die Kette, wenn du Rücktritt machst?
Natürlich, aber die bewegt
Leerlauf, sich halt.
Ja, genau. Leerlauf ist ja Rücktritt sozusagen.
Dann bewegt sich die Kette rückwärts?
Ja, natürlich. Natürlich.
Ich dachte, die bewegt sich einfach nicht.
Doch, die bewegt sich, aber sie geht halt...
wie sicher bist du
in, zu 99%.
Okay. Wow, das
die
ist viel.
Die geht ja in die entgegengesetzte Richtung einfach so, dass sie nicht einhaken kann, in dem, wo sie sonst einhakt. Und, aber die Kette kann sich ja nicht bewegen, weil wenn du auf deine Füße runterguckst, so an den Pedalen, ja. Da sind ja, du arbeitest ja die ganze Zeit mit Zahnrädern.
Ja, eben. Und, ja, arbeite mit Zahnrädern, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, geil. Ja,
und wenn du Rücktritt machst, dann dreht sie sich natürlich zurück, aber sie hakt halt hinten nicht mehr ein und deswegen
ich hatte irgendwie immer das
geht
Gefühl,
sie
dass
halt
das
immer
so eine,
anders rum um das Ding rum.
Dass das so eine optische Stille ist. Wenn du da runter guckst und du drehst zurück, aber da ist einfach, tut sich nichts.
Da tut sich was.
Da gucke ich nochmal drauf.
Guck mal drauf.
Aber Leerlauf finde ich faszinierend.
Ich finde Narbenschaltung viel faszinierender.
Da habe ich so zu wenig Ahnung, um fasziniert zu sein.
Ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt auf einem Festival in, oh, wie hieß denn das? Hof Geismar, Hof Gassner, Hof, irgendwo in der Nähe von Kassel. ein gutes Festival. Da waren auf dem kompletten Campinggelände mit uns, wir waren zu viert da, mit drei anderen Freunden war ich da. Waren wir 26, nee, ich glaube 32 Leute.
Personen auf dem Festival?
Auf dem Campingplatz. Auf dem Festival waren, glaube ich, so 2.500, 3.000.
Ja.
Aber geschlafen haben da halt die Leute nicht so viel, weil alle, die da waren, kamen aus der Umgebung.
Ach, krass.
Ja, Hof Geismar hieß das. Rock im Hoog. Hat nur einmal stattgefunden. Das war toll. Hauptact, Donuts und Mia.
Ja. Ich bin auch mal für die Donuts auf dem Festival nach Ibbenbüren gefahren, wo die herkommen.
Ja.
Das war witzig.
Aber das ist nicht so weit weg wie Hof Geismar. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau, da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der ist Fahrradmechaniker gewesen. Und dem habe ich diese Frage gestellt.
Ja.
Wie funktioniert ein Nabendynamo?
Ja.
Hat er mir erklärt.
Ja.
Habe ich nicht verstanden. Ich habe aber gesagt, alles klar. Habe ich nicht verstanden. Ja. War mir viel zu... es war auch auf dem Festival, ne? Also, naja...
Ich habe es ganz häufig, dass ich Leuten sage, dass ich es verstehe, ohne dass ich es verstehe.
Ist bei einem das unangenehm ist, nochmals nachzufragen oder nee, weil irgendwann vielleicht auch das Interesse nicht mehr
ist. Es ist egal und wird einfach das Gespräch weitergehen. Mhm. Und dann ist aber meine Frau kann das nicht und das ist dann häufig die Situation, dass ich dann sage, und sie das nicht weiß, genau wie ich und sie, weil ich schon signalisiert habe, dass ich es weiß, mir die Frage stellt, was das ist. Und dann komme ich aber ins Schwimmen vor dem tatsächlichen Experten, der mir das gerade erklärt hat.
Eigentlich klingt das nach unserem Podcast.
Das ist so wie dieses, wo hatte ich das noch jetzt Beispiel? Dieses WB40.
Ja,
dieses Zeug, was man überall reinschmiert. Das ist genauso. Haben wir darüber nicht gerade geredet? Darüber haben wir gerade geredet.
Darüber haben wir vorgestern
vor zwei gefallen. Tagen haben wir
da darüber geredet. Da hattest du Geburtstag übrigens.
Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch to me.
Ich habe ein Instagram-Posting verfasst dazu und habe aufgefordert, dass alle Leute ihre Liebe und Glückwünsche in die Kommentare schreiben sollen. Es gab exakt null.
Fuck you, ey.
Null. Niemand. Es gab wenige Likes, wie immer. Einer davon von mir.
Wer liked es denn ohne das? Denn das gibt es auch gar nicht. Kann man das auch nicht liken?
Na, das kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die so oberflächlich sind, dass sie sich nur die Fotos angucken, sich aber nicht die elaborierten Texte dazu.
Was hast du da für ein Foto gepostet?
Eins, wo du sehr im Mittelpunkt stehst. Aber ich glaube von 2004. Und ich habe dich Süßboy genannt.
Oh, Süßboy. Okay. Ja, scheiße, Leute. Ihr hättet mir mal gratulieren können auf Insta. Das war eure Chance. Aber ich gratuliere keinem Menschen, deswegen ist es auch egal.
Ist okay, ne?
Ich hatte Geburtstag, das ist richtig.
Genau. Und du hast eine wilde Schatzsuche hinter dich bringen dürfen.
Ja. Ja.
Ja, und da haben wir nämlich schon darüber gesprochen. Über
WB40. Genau, deswegen kam mir das gerade in den Kopf. Die Donuts in den Büren. Das war geil. Da waren wir auf so einem Campingplatz, auf so einem normalen Campingplatz, auf so einem offiziellen Campingplatz. Und da waren halt so lauter Leute, ja, die dann ihr die Grundstück abgesteckt hatten und ihren Fernseher draußen stehen hatten und so da einfach in ihrem Elend saßen. Und dann kamen wir da vom Rockfestival als, weiß ich nicht, 17-Jährige oder so.
Haben da noch mehr Bands gespielt?
Ja, ja.
Wer noch?
Keine Ahnung. Okay. Bestimmt Itchy Poopskits.
Ja, die haben damals immer überall gespielt. Ja,
eben.
Das stimmt. Aber ich wollte eigentlich vorhin noch weiter mit dir über braune Soße sprechen, weil ich finde, braune Soße und alles, was damit zu tun hat, ist der Inbegriff des Deutschen.
Ist sehr Oma-mäßig.
Ja, aber das ist halt so das, was ich unter klassischer deutscher Küche verstehe.
Braune Soße.
Ein Stück Bratenfleisch, braune Soße, Kartoffeln.
Rotkohl. Ja.
Das ist
meine Oma hatte so eine Sauciere und da war dann
die. Ja, natürlich eine Sauciere. Ja. Ohne Sauciere keine Competition auf der Ebene der alten Frauen. Ja. Das war bei meiner Oma nämlich genauso.
Meine Oma hat sich dann auch immer bemüht, Sachen zu kochen, die wir so mochten, hat dann mal so Pizza gemacht.
Ja.
Und die Pizza, das ist die Sonder, das muss ich ehrlich sagen, das ist schön, die nochmal irgendwie. Das hat, oder auch Spaghetti dann gemacht. Und das war aber so deutsch, also es hatte nichts mehr mit dem eigentlichen Gericht zu tun. Das war so ein ganz komischer fetter Teig mit einer ganz komischen Soße und so Dosenpilzen drauf. Und die Nudeln waren so dicke, weiße, wässrige Spaghetti. Und die Tomatensauce war so ganz dick mit viel Tomatenmark und dann richtig viel Schinkenwürfel drauf, die noch so in ihrem Fett geschwommen haben, sodass auf der Tomatensauce dieses flüssige Öl immer so runterlief.
Yeah.
Habe ich geliebt als Kind, hatte aber nichts mit Nudeln zu tun und die Pizza hatte nichts mit Pizza zu tun. Und irgendwann hat sie mal Lasagne gemacht, das war vom anderen Stern, ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Unfassbar, aber sie hat sich bemüht.
Ich war, glaube ich, 20 Jahre alt oder 19 Jahre alt, als ich das erste Mal eine Lasagne gegessen habe. Und das kam so, das erzählen meine Eltern heute immer noch oder immer öfter. Je älter sie werden, desto niedriger die Frequenz, in der sich die Geschichten wiederholen, die immer schon vergleichsweise hoch war. Aber die
Frequenz ist höher.
Ja, die Frequenz ist höher, du hast recht. Weil meine Eltern einmal früher, als sie noch jung waren, Lasagne machen wollten. Und dann hat mein Bruder als junger, als Kleinkind, als Vierjähriger oder so, in einem unbeaufsichtigen Moment wohl den Ofen aufgemacht und einen Plastiklöffel mit in die Lasagne hineingelegt. Und das hatte wohl äußerst negative Folgen auf den Geschmack. Und auf die Genießbarkeit im Allgemeinen und wahrscheinlich auch auf die Raumatmosphäre, kann ich mir vorstellen. Und deswegen.
Aber sie müssen es ja rausgefunden haben.
Ja, man hat es sicherlich ziemlich doll gerochen. Ich weiß nicht, ob sie es trotzdem probiert haben. Jedenfalls haben meine Eltern seitdem nie wieder versucht, Lasagne zu essen.
So Trauma.
So
Plastiklöffeltrauma.
Genau, so wie irgendwie so ein Alkohol, von dem man irgendwann mal richtig heftig kotzen musste.
In meinem Fall Apfelkorn.
In meinem Fall Red Bull.
Klassischer Alkohol,
Klassischer Alkohol. Auch spannend, ne? Das war natürlich Wodka Red Bull.
Oh, Red Bull.
Heftig übertrieben habe, als ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt Red Bull getrunken habe. Und bis heute kann ich Red Bull nicht mal gut riechen, aber Wodka geht.
Als Red Bull neu war, kein Problem. Als Red Bull neu war, haben alle immer so vor Taurin gewarnt.
Mhm.
Und dass das so ganz schlimmes Zeug ist. Und deswegen hatte ich so Respekt davor, als wäre das Kokain. Und habe das nie probiert. Und irgendwann später habe ich es dann halt probiert, weil ich irgendwie to my senses gekommen bin. Und fand es einfach so ekelhaft. Also es ist ein so
wirklich objektiv eklig.
Boah.
Ja.
Aber die Red Bull Cola oder das Cola von Red Bull ist fantastisch.
Ja, die ist leider lecker. Aber die Damadeschütz stirbt ja bald, ne?
Ja.
Bye, bye.
Die wird schon beatmet, glaube ich.
Ich glaube, das ist auch nicht kein allzu kein großer Verlust für die Gesellschaft.
Nee, das ist auch so einer, den du eigentlich aus dem Verkehr ziehen müsstest als Gesamtgesellschaft, wenn wir wieder unsere Völkerrechtswidrigkeit anpassen, denn kommt Putin und Dieter Mateschitz. Was? Wie spricht man die aus?
Mateschitz.
Mateschitz, nicht Sitsch. Schitz?
Schitz.
Schitz.
Ich glaube,
Shitstorm.
Ja. Apropos meine Eltern, wenn wir schon dabei sind, habe ich dir schon mal von meinem schlimmsten Albtraum meines ganzen Lebens erzählt.
Ich glaube nicht.
Wenn du dich irgendwie auf halber Strecke erinnerst, dann unterbrich mich.
Nee, wieso? Die anderen da draußen.
Ja, kann ja sein, dass ich das auch hier schon mal gemacht habe und du dich dann erinnerst.
Ah, ja.
Also, folgender Traum. Manche Träume als Kind hat man ja irgendwie oft und öfter oder regelmäßig geträumt in Variationen, sodass man sich deswegen daran erinnert. Folgenden Traum habe ich genau einmal geträumt, aber ich erinnere ihn krass detailliert, weil er so schlimm war. Ich war ungefähr 7, 8 Jahre alt und habe geträumt, dass meine Eltern, also Kurzfassung ist, meine Eltern wollten mich umbringen. Aber das ist nicht die komplette Geschichte. Die komplette Geschichte war, dass ich mit meinen Eltern gemeinsam zu einer Institution gefahren bin. Die war in einem ganz großen Haus mit ganz vielen Stockwerken, so wie so ein verwunschenes, verwinkeltes Haus von außen sah das aus. Da drin war aber eine Service-Dienstleistung, möchte ich es nennen, die angeboten haben, dass man sein Kind dort töten lassen kann. Aber dann ist es nicht weg, sondern dasselbe Kind ist wieder ein kleines Baby, Neugeborenes.
Das hast du schon mal erzählt.
Habe ich schon mal im Podcast erzählt?
Ich weiß nicht, ob es im Podcast erzählt. Das kommt mir ganz diffus bekannt vor. Aber erzähl weiter. Ist egal.
Ich kann ja versuchen, das kurz zusammenzufassen. Problem war, also es wurde mir halt begründet, du stirbst ja nicht wirklich, du kommst als Baby wieder. Aber Problem war, ich wusste einfach, dass es für eine kurze Zeit richtig doll wehtut zu sterben. Und man wurde getötet, indem man in so wie so ein Grab, aber nicht so flach, sondern so aufrecht stehend, dass man halt sich in so einen schmalen Schacht hineinbegeben musste, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, 2 Meter unter der Erde stand oder unter dem Raum, wo man da in diesem Institut, wo das aufgebaut war. Und dann hat man sich da reingestellt und dann hat es ganz, ganz doll von allen Seiten wehgetan und dann war man tot und wieder ein Baby. Und meine Eltern haben mir das so begründet, ja, das passt besser, weil meine Mutter hat Nachtdienst gemacht und das war irgendwie leichter zu organisieren oder so, weil ich habe irgendwie zu viel Arbeit verursacht, offensichtlich als junges Schmulkind. Und dann haben meine Eltern mich da reingetan. Hat das ganz doll wehgetan, dann bin ich da wieder rausgeklettert und bin so eine Wendeltreppe nach oben, so ins oberste Stockwerk dieses komisch geformten Hauses. Meine Eltern mir so hinterher und dann war ich irgendwann halt ganz oben und es gab keinen Fluchtweg mehr. Und dann kamen meine Eltern mit irgendwelchen Mitarbeitenden zusammen und haben halt gesagt, ja, du musst jetzt aber leider, geh jetzt da rein. Auch da waren solche Sachen im Boden eingelassen, solche Tötungsgruben. Und da musste ich dann rein. Und dann bin ich halt irgendwann, bin ich dann da rein, weil ging nicht anders, ich kam nicht mehr weg. Und dann hat es wehgetan, bin ich aufgewacht.
Krass.
Das war ganz, 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 krass, ganz schlimm. Da habe ich neulich dran denken
müssen. Das ist der nächste Pitch für den nächsten Film.
Und ich frage uns. Ja, das
Film Productions.
Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, so als B-Movie-Horrorfilm oder so. Aber dann habe ich mich jetzt aber neulich gefragt, wo mir das wieder eingefallen ist. Ist denn wieder, also wenn man jetzt wieder zum Baby gemacht wird, ne?
Ja.
Dann sind ja auch alle Erinnerungen weg. Also es ist ja so, als hätte man nicht existiert oder man würde jetzt einfach, keine Ahnung, nochmal 36 Jahre später neu anfangen zu existieren. Alles, was vorher war, ist erstmal weg. Ja. Ist das nicht wie tot sein? Also ist das nicht wie sterben?
Ja.
Oder ist es was anderes, weil man auf jeden Fall danach nochmal ein Leben vor sich hat?
Aber ja, aber das ganz bist anders ja nicht aussehen. Du irgendwie.
Ja, das ist nämlich genau die Frage, die sich mir daraus ergeben hat, so aus philosophischer Perspektive. Ist das dann trotzdem ich? Also wenn das jetzt mit mir gemacht werden würde, wäre das dann immer noch ich?
Das wäre eher wie sowas wie ein Klon.
Ein Klon?
Selbe Gene, aber nicht deine Erfahrung und deine Prägung.
Ja, nur dass es halt
einfach dasselbe Material.
Dasselbe Material ist.
Aber es bist nicht mehr du.
Nee.
Ja,
ich könnte, Spacey. Ja, ich kann nichts mehr. Spacey, Kevin Spacey.
Ja. Dem ist das auch widerfahren.
Kaum sind kleine Kinder im Spiel, kommt dir Kevin Spacey in den Kopf. Ah ja, das ist.
Das war eher so wie Freaky. Freaky Spacey. Meine Frau hat mich heute gefragt, welche Worte der Jugendsprache ich übernommen habe. Und zwar in einer Zeit, in der ich nicht mehr Teil der Jugendsprache war. Also ja, klar, früher habe ich auch
ganz viele bei
krass
mir.
Und derbe und heftig und was auch immer. Und von der Jugendsprache, die sich entwickelt hat, nachdem ist mir nichts eingefallen, außer safe.
Ja, safe wäre mir auch eingefallen.
Und da habe ich gedacht, safe hat auf jeden abgelöst und auf jeden ist viel geiler als safe. Also es kommt ein bisschen auf die Verwendung an, weil Safe benutzen wir in einem kompletten Satz. Das ist Safe der geilste Song der letzten 20 Jahre.
Ja, naja.
Und früher hättest du vielleicht gesagt, das ist 100 pro oder auf jeden Fall. Aber einfach nur so als Entgegnung, meinst du das ernst? Auf jeden. Finde ich besser als Safe.
Na.
Auf jeden ist doch geil.
Also das muss man auseinander dividieren. Ich finde auf jeden deutlich besser als jeden.
Ja, okay, das wird ja manchmal auch so geschrieben mit FJ, das genau, mag ich auch nicht.
Genau, also du hast es gerade auch gesagt.
Ja, auf jeden. Dein so Beispiel, bisschen weggeschluckt.
Genau, also auf jeden, wenn dann schon ganz ausgesprochen, aber ich finde Safe irgendwie viel besser, weil das ist irgendwie stärker und kräftiger.
Safe.
Und du kannst es halt vielseitiger anwenden, halt so im ganzen Satz, so ey, ich war gestern Safe der
coolste Typ auf der Veranstaltung.
Ja, genau, sehr gut. Ich würde sagen, der bestaussehendste, aber nehme ich das auch gern. Aber genauso benutze ich das in meinem Alltag, wenn, weiß ich nicht, ich komme jetzt nach Hause und meine Frau fragt mich unter, hat geil gerockt, sag ich safe.
Safe, ah, okay. Aber ich finde es trotzdem schade, dass 100 pro und auf jeden so ein bisschen sterben dadurch.
Findest du nicht, dass auf jeden häufig noch mit Digger garniert wurde? Auf jeden Digger?
So ja, aber nicht, ich halb ironisch. Ich habe Digger nie benutzt.
Auch nicht halb ironisch?
Nee. Und ansonsten habe ich keine Jugendsprache-Worte identifizieren können, die ich in meinen tatsächlichen Wortschatz aufgenommen habe.
31er.
Was ist das?
Ein Verräter.
Ein 31er.
Ein 31er. Ey, du bist ein richtiger 31er.
Benutzt du das?
Ich habe das 2-3 Mal versucht anzuwenden. Das ist kein Standard.
Den Verdacht habe ich bei SAS. Dass SAS ein Wort ist, das nur benutzt wird, um es zu benutzen. So, dass man, oh, hier ist ein Opening für SAS, ich benutze mal SAS. Und nicht, dass es wirklich eine Lücke schließt, sondern, weißt du?
Lücken schließen durch alte, also durch Synonyme.
Safe ist schon so, wie du meinst. Es ist kräftig, es ist vielseitig, es hat irgendwie eine gute Verwendung.
Ja, du kannst ja trotzdem sagen, sicher.
Ja, na klar kannst du das, aber...
Also es ist ja keine Lücke.
Sichi kann man auch.
Man kann auch Sichi sagen. Ich würde auf jeden Fall noch sagen, dass ich auf jeden Fall Cringe in meinen Sprachschatz integriert habe.
Aber auch da finde ich dieses wunderbare Wort der Fremdscham irgendwie schade drum. Fremdscham ist so ein gutes deutsches Wort.
Aber es ist deutlich schneller und unkomplizierter zu sagen, irgendwas sei cringy.
Ja, mag ich auch nicht.
Als zu sagen, das ist ja zum Fremdschämen.
Oh, mega Fremdscham.
Das sagt man nicht.
Doch, mega Fremdscham.
Mega Fremdscham hat noch nie ein Mensch gesagt. Das hast du jetzt dir gerade ausgesagt. Wirklich.
Oh. Oder eigentlich reicht auch nur sowas wie so ein entsetztes Oh. Das sagt es auch.
Das kann aber auch missverstanden werden. Das kann auch ein Orgasmus sein.
Das ist kein Orgasmus bei mir.
Das weiß man ja nicht.
Solche Low-Level-Orgasmen habe ich nicht.
Low-Level?
Ja.
Ich dachte, okay. No Level verstanden.
No Level?
No Level.
Können wir das etablieren?
No Level
finde ich gut für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was.
Statt Low Life? Was für ein Low Life?
No Life.
Du bist nicht mal mehr Low Life, du bist No Life, Alter. Berlusconi.
Aber er hat noch seinen Hodenpumper. Auch wenn er nicht mehr lebt, kann er noch.
Da kann er noch.
Ja.
Das ist tatsächlich so.
Das ist der Kreis für Nekrophile.
Der fällt um und wird irgendwie eine Woche später erst gefunden und dann könnte seine, also wer auch immer ihn findet, einfach pump, Erektion ist da und dann könnte man den wie ein Dildo benutzen.
Ja.
Toten alter, hässlicher, toter Dildo. Dildo Berlusconi. Dedio. Dedio Berlusconi. Das würde auch gut passen.
Machst du eine Notiz für den Folgentitel oder was machst du gerade?
Das ist eine gute Idee. Hatte ich eigentlich nicht vor. Aber ich glaube, der ist gekauft. Alles über Dedio Berlusconi.
Oh, ich dachte am Anfang noch an die Nofretete-Spinne. Aber Nosferatu.
Und eigentlich haben wir doch auch schon wieder angekündigt, dass wir es über Männlichkeit
genau
sprechen. Ich weiß nicht, ob Knallsoßen Stimmung dazu.
Ich wollte eigentlich gerade nämlich einen Bogen schlagen. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, erstens, wir haben eure Rufe gehört, dass ihr eine höhere Frequenz euch wünscht.
Ja.
Von Folgen der Beleuchteten Brüder, des Podcasts der Beleuchteten Brüder. Wir wünschen uns das auch. Wir tun, was wir können. Zur Zeit ist es nicht drin gewesen. Aber wir haben ja schon angekündigt.
Mal drüber gesprochen.
Genau, haben wir schon angekündigt. Ja, weil die letzte Folge so gut ankam, offensichtlich.
Die kam gut an, ja.
Ja, ja. Also, und dann waren wir aufgefordert, über Männlichkeit zu sprechen. Und das fällt mir total schwer, muss ich sagen. Ich habe da jetzt wirklich schon lange drüber nachgedacht.
Willst du es jetzt versuchen? Ernsthaft?
Wir könnten das versuchen. Wir haben so viel Quatsch gemacht. Ein bisschen okay. Seriosität schadet dem Podcast nicht.
Da hast du recht. Dann muss ich mich kurz in meine...
Aber ich hatte gehofft, dass du vielleicht einen guten Aufschlag hast, ein gutes Eingangsstatement hast.
Ja, kann ich. Ich habe das war ja auch meine Initiative hin.
Und dass ich dann da reinspringen
kann. Ich kann dir sagen, was mich auf diesen Gedanken gebracht hat. Ich habe einen Podcast gehört, Hotel Matze, Matze Hielscher, der macht ganz extrem tolle Interviews. Wenn der spannende Gäste da hat, dann sind das super tolle, interessante Folgen. Ganz lang auch, also im kürzesten Fall vielleicht 45 Minuten bis hoch zu 4 Stunden.
Ja.
Und da habe ich die Folge gehört, da war Fahri Yardim zu Gast. Kennst du Fahri Yardim?
Nein.
Oh Mann, ey. Fahri Yardim, doch, du kennst seine Stimme auf jeden Fall. Nee, kennst du natürlich nicht, du hast es ja auf Englisch geguckt. Aber der hat in der deutschen Version von Guardians of the Galaxy Rocket Raccoon synchronisiert. Okay. Und ist die zweite Hauptrolle in der Erfolgsserie Jerks neben Christian Ulm.
Ja. Dann weiß ich, wie er aussieht.
Und ist ein extrem cooler Typ. Er war jetzt auch bei der letzten Staffel, Wer stiehlt mir die Show, und war auch ein sehr großer Unterhaltungsfaktor. Sympathisch, Hamburger, Kodderschnauze, schlagfertig. Und der hat in dem Podcast viel über Männlichkeit gesprochen und hat immer wieder, wenn er klar machen wollte, welche Anteile von ihm nicht klassisch männlich seien, also klassisch Klischee gesellschaftsbildmäßig männlich seien, hat er immer gesprochen von sehr weich. Das war für ihn immer das Synonym für nicht Männlichkeitsbild entsprechend. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, ob ich da mitgehe, ob weich sein, weich im, weiß ich nicht, ganz
zart, verletzlich,
ja,
sensibel.
Genau, ganz genau. Ob das wirklich das Gegenteil von Männlichkeit ist, und daraufhin habe ich mir dann halt angefangen, die Frage zu stellen, was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Also erstmal die Eingangsfrage, würdest du das zunächst mal vielleicht so auch aus dem Bauch heraus unterschreiben, dass Weichsein, Weichheit, Verletzlichkeit zeigen, das Gegenteil von männlich ist?
Fragst du mich jetzt nach meiner eigenen Meinung oder nach dem, wie es wahrgenommen wird? Also es ist ja
gerne
ganz klar,
beides.
Es ist sehr einfach festzustellen, was Stereotyp männlich ist oder was unter Männlichkeit gemeinhin verstanden wird oder wie Männlichkeit dargestellt wird.
Aber auch da sofort die Frage, ist das ein Bild, was wir noch haben aus unserer eigenen 90er-Jahre-Kindheit oder...
Das wird doch heute immer noch. Also
ja, das weiß ich nicht.
Also ich glaube, dass du heute zwar sehr viele Leute hast, die das aufbrechen, aber ich nehme sogar wahr, dass es teilweise in die andere Richtung geht. Also gerade wenn ich so bei Kinderkleidung und so weiter geht und Rollenverständnis da und so, habe ich das Gefühl, dass es eher konservativer und rückwärtsgewandter teilweise ist als früher.
Okay.
Und da hast du natürlich ganz schnell dieses Ganze, das kann man runterrattern, dieses Boys will be Boys und das hart sein tatsächlich und das souverän sein und klar sein.
Aber mal ganz kurz, Boys will be Boys ist doch einfach nur eine Begründung für Sexismus eigentlich.
Nee,
oder?
Nicht und nur für Sexismus, auch für Aggressivität.
Ach, das
dass
ist
dass sich die Jungs da prügeln, ach komm, der hat eine Beule, komm, Indianer kennt keinen Schmerz, dieses Ding.
Ich dachte so, ich hatte einen kurzen Rock an, mir wurde an den Hintern gefasst,
nee,
ah ja, Boys will be
das
Boys.
Das gibt's auch, aber es ist auch...
Auch Gewalt.
Gewalt, ja, all diese Sachen sich durchsetzen können. Also so, es wird erwartet, dass man erklären kann, dass man Antworten gibt, dass man Klarheit hat, dass man nicht rumschwurbelt.
Dass man vorangeht.
Das ist ein verbrauchtes Wort. Dass man vorangeht, dass man Initiative ergreift, dass man Kontrolle hat.
Selbstbewusst ist.
Genau. Und Entscheidungen auch jederzeit treffen kann und trifft und Verantwortung übernimmt, all diese ganzen Sachen. Das gehört dazu, das ist auch dieses Familienbild, so, ne, mit Familienoberhaupt. Dazu gehört eben, sich nicht zu beschweren, Leid runterzuschlucken, zu ertragen, und so weiter. Wobei, das ist interessant, weil das geht auch häufig in diesen ganz klassischen Ding, in die Weiblichkeit, dass die Frauen müssen ertragen oder dulden und so weiter, ne? Und hinnehmen, wie der Mann ist.
Alle müssen erdulden.
So, ja. Aber auf eine andere Art und Weise. Die Frauen müssen die Männer erdulden und die Männer müssen sich selber erdulden. Keine Ahnung. Und da passt natürlich das Harte rein. Das Kernige, das Kräftige, ja. Das Starke, das Nicht-Sensible, sondern man weint nicht.
Gabe, ja.
Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Prägung, die man einerseits automatisch auch früher schon hinterfragt, dass man irgendwie, weißt du, das ist halt irgendwie Quatsch, es müssen nicht alle sind gleich und es müssen nicht, die Jungs müssen nicht so und aber andererseits, was auch irgendwie nachhalt und prägt und was ist die eigene Männlichkeit und wo ich halt tatsächlich viel mehr stolpere als bei der Frage, was wird als männlich empfunden, wo man sich sofort irgendwie so einen Kerl aus der Gillette-Werbung zeichnen kann, wobei jetzt gerade habe ich gesehen, diese Gillette-Werbung von vor ein paar Jahren, wo die so einen Shitstorm bekommen haben. Hast du die gesehen?
Weiß ich nicht.
Die bricht genau das auf. Die spielt nämlich genau mit den ganzen Stereotypen und Gillette ist für mich eigentlich das, ne, der Mann mit dem Drei-Tage-Bart und dann rasiert er sich den ab und hat jetzt kaskantige Kinn. Und die haben eine ganz krasse Werbung gemacht, die damit mega gut umgehen und dann extrem heftigen Shitstorm in den USA geerntet und so.
Weil sie nicht dem klassischen Männlichkeitsgeschehen entsprechen.
Ja, im Gegenteil, weil sie es sogar demaskieren und als schlecht hinstellen.
Mhm.
Und das ist dann so, da stehen dann einfach 100 Väter am Grill und gucken zu, wie die kleinen Kinder, die kleinen Jungs sich prügeln. Und irgendwann am Ende geht halt einer hin und sagt, stopp, was macht ihr hier und so. Und das ist so ein super emotionaler Werbespot, wie man sich das vorstellt, von irgendeiner cleveren Agentur gemacht. Ist egal. Aber erstmal denkt man sich den kantigen Kerl, oder den Cola-Light-Mann oder so, ne? Aber viel, viel schwerer ist für mich die Frage, was ist denn Männlichkeit eigentlich wirklich und was ist es eigentlich für mich und wie definiere ich mich als Mann? Denn ich merke, dass ich mich eigentlich nur in Abgrenzung davon definiere. Ich bin nicht oder ich finde das nicht richtig und dann ist die Frage, bleibt eigentlich noch was über, wenn man ein Weltbild hat, dass es eigentlich nur marginale biologische Unterschiede sind und dass es Quatsch ist, dass es Männerberufe und Männerkleidung und Männernamen und Männerverhaltensweisen gibt.
Mhm.
Was bleibt denn am Ende noch von Männlichkeit über?
Also ich...
I don't know.
Ich kann dir das sagen, meinen aktuellen Stand der Selbsterkenntnis. Also zunächst einmal, der Gedanke ist mir gar nicht neu. Ich glaube, das erste Mal darüber gestolpert, was für mich persönlich Männlichkeit bedeutet, war, als unser früherer guter Freund Jörg Hürth. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber auf jeden Fall sagte er folgenden Satz: Männer finden es gut, wenn andere Menschen Angst vor ihnen haben. Das war für ihn gesetzt. Das war also gar nicht diskussionswürdig. Das war einfach so eine Weisheit, als würde er mir die Welt eröffnen. So, übrigens hier, Tim, du musst wissen, dass richtige Männer, also wenn du ein richtiger Mann bist, dann findest du das gut, wenn andere Menschen Angst vor dir haben.
Das erklärt so viel.
Das erklärt Jörg. Ganz viel, ja. Das weiß
aber ich. Aber da müssen wir vielleicht jetzt nicht länger drüber reden, aber es erklärt so viel.
Ja, das es passt sehr gut ins Bild.
Und ich glaube, nie hatte irgendjemand Angst vor Jörg Hürth.
Weiß ich nicht. Ich jedenfalls nicht. Und
ich hatte auch nie
Angst. Ich habe damals sofort instinktiv, aber auch nachhaltig, als ich so im Nachhinein angefangen habe, drüber nachzudenken, war mir einfach klar, da gehe ich überhaupt nicht mit, weil ich dachte, das ist doch total blöd, wenn hier. Also ich will es gerade nicht. Ich möchte das Gegenteil davon. Ich möchte nicht, dass irgendein Mensch Angst vor mir hat.
Ja, richtig.
Wozu denn? Davon habe ich ja nichts.
Richtig.
Und das ist ja nur dies.
Du musst andere wegbeißen, sonst wirst du weggebissen.
Ja, das mag dahinter gesteckt haben. Und da habe ich aber erstmal drüber nachgedacht. Und jetzt, wo wir jetzt auch so viel das immer angeteased haben und ich das in meine Handy-Notiz geschrieben habe, kann ich einfach nur sagen, dass für mich ganz persönlich, ganz unabhängig vom gesellschaftlichen Bild und alles, für mich ist das ein totales, wie soll ich sagen, eine Phantomkategorie, Männlichkeit.
Ja.
Das gibt es für mich faktisch nicht. Also klar, Wörter schaffen Tatsachen und Sprache, bla bla. Aber wenn man jetzt quasi so sich den Menschen in seiner Urform anschaut, und ich meine damit jetzt nicht Jäger und Sammler und blö, sondern einfach jeden Menschen als Individuum erstmal siehst, dann ist das völlig egal, ob da irgendwie ein Pimmel dran hängt oder nicht. Und ich finde das so verrückt, dass sich das so doll verfestigt hat, diese krasse Unterscheidung zu machen zwischen Mann und Frau.
Und zwar an der Stelle. Also du kannst dich auch an allen möglichen anderen Sachen trennen.
Ja.
Du kannst es an Körpergröße trennen oder an Haarfarbe oder an auch an Persönlichkeitsaspekten könntest du es auch trennen. Du könntest sagen, alle Leute, die sozusagen introvertiert sind, in eine Schublade und alle, die extrovertiert in die andere.
Aber warum überhaupt eine Trennung? Das ist eigentlich mein Grundunverständnis.
Weil, Machtverhältnis.
Ja, Machtverhältnis. Es ist halt einfach schon mal 50% der Bevölkerung als nicht
unterdrückt.
Ja, also als Unterdrückungswert zu definieren.
Ja.
Also aus so einer soziologischen Perspektive kann ich das total verstehen, warum es das gibt und warum sich das entwickelt hat. Aber mit meinem persönlichen Menschenbild passt das halt überhaupt nicht überein, weil ich weiß nicht, ich habe mich früher geschminkt und neulich hatten wir beide sehr viel Spaß damit irgendwie gehabt, uns die Fingernägel zu lackieren, ohne dass es auch nur irgendwie andersweise.
Aber Harry Styles sagt uns ja auch, dass das total männlich ist.
Ich habe keine Ahnung von Harry Styles. Ich habe da einen richtig blinden Fleck.
Das ist interessant. Was? Aber es gibt einen biologischen Unterschied. Und es gibt ja auch nachweisbar andere Hormonkonzentrationen.
Ja.
Ich denke, vielleicht auch nicht gesellschaftlich, kulturell geprägte, unterschiedliche Tendenzen zu Verhaltensweisen. Also ich begebe mich vielleicht auf dünnes Eis, aber ich kann mir vorstellen, dass ein erhöhtes Aggressionspotenzial bei Männern durchaus vorliegen kann. Und die Gehirnhälften arbeiten anders. Jetzt kann man auch überlegen, ob das auch durch die kulturelle Prägung so ist und so weiter.
Das ist ja fast eine philosophische Frage. Also was hat da was beeinflusst?
Weiß man nicht, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es diese Aspekte gibt.
Ich kann mir das auch vorstellen.
Aber trotzdem bin ich genau in diesem Denken wie du, wozu überhaupt unterscheiden und auch bei der Sexualität, wenn du einfach sagen kannst, ich bin ein Mensch und das steht im Vordergrund und meine Persönlichkeit steht im Vordergrund und vielleicht meine Angststörung oder meine Krankheiten oder meine Charakteristika oder meine Vorlieben oder meine Talente und danach sortiere ich mich irgendwie ein und danach suche ich mir auch aus, mit was für Freundschaften ich habe, was für Beziehungen ich habe, was für Hobbys ich habe, wen ich wie, auf welche Art und Weise liebe, ob ich monogam oder nicht bin. Alle möglichen Dinge definieren sich durch meine Person, die von ganz vielen Sachen beeinflusst sind, auch durch mein Geschlecht, aber nicht andersrum. Ich habe ein Geschlecht und das macht es für viele Leute ja auch so einfach. Leute, die sozusagen nicht die Möglichkeit haben oder für die es schmerzhaft ist, sich selbst zu reflektieren oder zu beobachten, die können sich in so ein fertiges, von der Stange gefertigtes Kostüm schlüpfen.
Ja.
Ich bin ein Mann, deswegen grille ich gerne, deswegen mache ich anzügliche Witze und deswegen so, keine Ahnung, was auch immer dazu gehört oder deswegen gucke ich bestimmte Filme oder mache gerne und verdrängen ganz viel anderes von dem, was ich vielleicht eigentlich gerne tun würde und ordne mich dem unter, weil es einfacher ist, weil ich mich nicht entscheiden muss, weil ich das auch nicht irgendwie untermauern muss mit, das wird ja sonst herausgefordert. Wenn du irgendwie das machst, was nicht männlich ist, wird das auf jeden Fall auf dem Schulhof und später in Frage gestellt. Und dann musst du auch da stehen können und sagen, nein, ich mach das, weil ich es geil finde. Und was bist du denn für ein Wurm?
Genau.
Sondern du sagst dann, oh Gott, vielleicht ist es falsch, vielleicht bin ich falsch, vielleicht ist irgendwas mit mir falsch. Und das stürzt ganz viele Leute, glaube ich, in eine tiefe Identitätskrise. Deswegen ist diese Flucht in so einfache Rollenbilder auch eine Sicherheitszone. Und das erklärt vielleicht auch, warum das so stabil ist, gekoppelt mit dem
so ein Erfolgsmodell,
elendigen Patriarchat.
Ja.
Genau. Und jetzt, aber für mich ist tatsächlich das Interessanteste die Frage, was ist eigentlich mein Umgang damit? Und wenn ich da so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich schon das auch, obwohl ich der festen Überzeugung bin, es wäre besser, wenn es das alles nicht gäbe, für mich nutze. Weil ich ein, in Anführungszeichen, erfolgreicher Mann bin. Ich kriege gespiegelt, dass ich relativ männlich bin. Dass ich viele, also es gibt sozusagen Männer, die sind gar nicht männlich und machen sich dann männlich, um dem männlichen Ideal zu entsprechen. Und mir fliegt das so ein bisschen zu.
Mhm.
Und ich kriege dafür sozusagen in einem Art positiven Männerbild so, ach, du bist gar nicht so ein Macho-Arscho, aber du bist trotzdem schon irgendwie, wie du aussiehst.
Das meinst du mit den Abgrenzungen zu dem anderen, jetzt verstehe ich es, okay.
Und das ist vielleicht auch was, was ich mir dann zunutze mache, um gesellschaftlichen Erfolg zu haben, um bei Frauen gut anzukommen, um was auch immer. Mhm. Obwohl ich sozusagen eigentlich immer sagen kann, nein, ich bin natürlich nicht, finde das nicht, ich bin natürlich kein Sexist und ich meine, aber trotzdem nutze ich das, glaube ich, für mich in meinem Auftreten.
Ja.
Und verstärke sozusagen das. Und ich habe auch das Gefühl, das entspricht mir. Und ich kann das ja auch nicht trennen. Ist das jetzt meine Persönlichkeit? Oder ist das was, was ich mir angezogen habe, weil ich mit diesem Geschlecht geboren bin? Oder in Anführungszeichen geboren bin?
Aber das ist auch im Grunde genau dieses typische, letztlich unverdiente Vorteil oder Privileg, was man hat, so wie als weißer Mensch auf die Welt zu kommen.
Ja, genau.
Ich kenne das super gut. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger in einem Beruf, der auch heutzutage noch stark frauendominiert ist. Und ich bin auf vielen Stationen gewesen, wo irgendwie sonst keine Männer waren oder nur eine oder zwei. Und dann war davon auch noch einer schwul, was dann auch häufig dazu führte, dass der häufig nicht als Mann wahrgenommen wurde, was ja auch ein Irrsinn ist eigentlich. Aber ich wurde überall extrem nett aufgenommen. So im Sinne von, oh, endlich ist mal wieder ein Mann da. Und habe auf Station hervorragend irgendwie mit im Team mich integriert gefühlt, wo andere weibliche Leute aus meinem Ausbildungskurs, die auch vorher da waren, super angefeindet wurden, weil die irgendwie zickig waren oder so. Oder auf jeden Fall nicht diesen Benefit hatten, als andersgeschlechtlicher Mensch da auf Station zu kommen.
Das macht sie natürlich auch leichter, dann einfach da du zu sein.
Komplett.
Und du musst sozusagen, die anderen müssen kämpfen und sich verstellen.
Ja, genau.
Das hat auch Franz Ferdinand schon so schön gesagt. I'm on BBC Two now and it's everything so easy now. It's easy now, it's easy now. Wenn du sozusagen, wenn es dir zufliegt und die sich die Türen öffnen, dann kannst du es alles, kannst du leicht lächeln, kannst du dich reinbegeben, funktionieren.
Also das ist ein sich selbst bestärkendes System dadurch letztlich. Ja. Und das ist halt, abgesehen davon, dass es halt super unfair ist. Aber klar, also auch ich habe das oft für mich genutzt, wenn auch sehr unterbewusst. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich hingestellt habe im Sinne von, aha, jetzt will ich der Mann und ich rasiere mich extra 3 Wochen nicht, damit alle sehen, dass ich
auch nicht aber du Mann musst es auch nicht. Und die das machen, die müssen das machen. Die du musst es nicht machen. Du bist charmant, du bist intelligent, du bist einfühlsam, du bist sensibel. Und also die anderen als begeben Frau sich...
Ja auch.
Richtig, aber da hast du ganz andere gesellschaftliche Voraussetzungen.
Und das ist doch so irre, weil eigentlich, ich würde mir jetzt ganz naiv zuerst einmal vorstellen können, wenn ich jetzt einfach weiblich geboren worden wäre, aber ansonsten alle Charaktereigenschaften hätte. Also ich wäre derselbe Typ Mensch.
Ja.
Also einfach derselbe Mensch, nur mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Dann würde ich ja jetzt instinktiv sagen, dass ich hätte denselben Effekt auf meine Umwelt. Aber das ist natürlich totaler Bullshit.
Ja, wie ist das so eine hungelnschreiende Ungerechtigkeit? Ich muss gerade lachen, weil ich dachte, wir haben hier ein ganz cooles Gespräch über Männlichkeit und das ist auch in die Folge so. Und bei denen heißt die Folge trotzdem alles
über Didio Berlusconi und Männlichkeit. Das habe ich mir schon fest vorgenommen, ja.
Also, ja. Und was ich trotzdem nicht beantworten kann, ist, was ich mit meinem Mindset und meiner, ich sag mal, etwas doch schon relativ liberalen, aufgeschlossenen, progressiven Wertekompass, den ich habe, was für mich denn eigentlich doch noch Männlichkeit ist, denn ich identifiziere mich sehr damit, ein Mann zu sein, glaube ich.
Tatsächlich?
Weiß ich nicht. Vielleicht, also irgendwie spielt es für mich schon eine große Rolle. Denn viele meiner hervorstechenden Eigenschaften sind auch klassisch männlich.
Dein Pimmel.
Ich bin hab ein Pimmel, das ist meine sehr hervorstechende Eigenschaft.
Sticht auf der
Brust. Ich bin sehr extrovertiert, ich bin eher laut als leise.
Stopp, möchte ich schon einhaken, weil das ist für mich nicht typisch männlich. Überhaupt nicht. Ich kenne viele laute Frauen, ich kenne viele extrovertierte Frauen.
Ja, aber wenn du im Stereotyp wieder denkst, sind die Männer die Lauten und die Frauen sind die, die sich vornehm zurückziehen müssen. Wenn du jetzt im ganz 18. Jahrhundert...
Ich glaube, das ist ein Stereotyp, was irgendwie mit dem Jahrtausendwechsel so langsam zum Grabe getragen wird. Ich glaube, heutzutage ist das anders. Ist ein Gefühl, ich kann das überhaupt...
In bestimmten Bereichen ist es auf jeden Fall so, aber trotzdem kann ich nicht so ganz beantworten, was das für mich bedeutet, ein Mann zu sein. Außer, dass ich das Gefühl habe, dass ich eine gewisse Verantwortung dafür trage, die ungerechtfertigten männlichen Privilegien zu ignorieren, zu übergehen, zurückzudrängen oder was dafür zu tun, dass es einen Ausgleich gibt. Das heißt, ich fühle mich sozusagen genauso in der Verantwortung, Feminist zu sein, wie Antifaschist zu sein, weil ich Deutscher bin, in Anführungszeichen. Weil ich ein Mann bin, fühle ich mich verantwortlich dafür, so wie ich mich als Deutscher verantwortlich dafür fühle, dass es nie wieder so und so weiter.
Ja.
Aber das ist halt immer so eine Definition der Abgrenzung oder des aber ein positive Vorstellung davon, was ist eigentlich positiv männlich, als Variation, die aber gleichwertig ist zu dem, was vielleicht positiv weiblich ist.
Naja, durchsetzungsstark,
Machertyp. Nee, eben nicht. Das wäre mein Anspruch, das ist ja eine das ist ja keine Variation, sondern das ist ja eine Höhergestelltheit. Durchsetzung stärker als Frauen. Und, so. Und müsste nicht ja, so aber, sein. Ich glaube, das ist was klassisch kulturell geprägtes. Ja, was wäre in einer idealen, aufgeklärten, gleichberechtigten Welt, was wäre dann noch männlich?
Moment, das ist doch aber im umgekehrten Fall bei den positiven Fraueneigenschaften ja auch immer in Abgrenzung zu Männern. Einfühlsam.
Aber das finde ich halt falsch. Weil das, habe ich das Gefühl, sind ganz stark kulturell geprägte
Sachen. Aber es kann doch nur so funktionieren, wenn du eben diese beiden Gegensätze machst. Dann ist doch immer automatisch der Vorteil des einen Parts der Nachteil des anderen.
Okay, aber ich rede von einer idealen Welt, dass die Frauen einfühlsamer sind als die Männer, liegt daran, dass Jungs Empathie abtrainiert wird, weil es halt schwächer ausgelegt wird für Männer. Und dass Männer durchsetzungsstärker sind als Frauen, liegt daran, dass wenn Frauen an durchsetzungsstärker wird, gesagt wird, hier zurück nach hinten, das steht dir nicht zu, das ist nicht deine Rolle in der Gesellschaft, was auch immer.
Kurze wird ja tatsächlich Disclaimer, immer noch gemacht. Das kann aber auch tatsächlich wirklich hormonbedingt sein, ne? Also ich glaube das auch, also ja, das, wie gesagt,
also,
eine religiöse Frage ist es fast, woran man da glaubt, ob das jetzt wirklich die körperlichen Voraussetzungen sind, die diese Unterschiede machen oder die gesellschaftliche Prägung. Das werden wir nicht beantworten können. Man kann halt eher das eine oder eher das andere glauben.
Aber je länger ich drüber nachdenke und gerade wenn man von einer Idealvorstellung ausgeht, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Persönlichkeit, die unzweifelbar so ist, denn es gibt einfach Frauen, die nicht einfach nur Frauen sind, die sich wie Männer verhalten, sondern Frauen, die all diese Qualitäten haben, die Männern zugeschrieben werden, weshalb es keine Rolle spielt. Das ist ja das, was ich meine, da geht es auch ganz häufig bei Sexismus und Rassismus und all diesen Sachen darum, wie du es verknüpfst. Bei Racial Profiling und so weiter. Mhm. Dass du sagst, okay, vielleicht gibt es hier eine Häufung, aber es liegt nicht, also die Gründe sind woanders, sondern du musst die Sachen benennen. Du musst benennen, dass Personen kriminell sind oder dass Personen nicht durchsetzungsstark sind, aber es nicht verknüpfen mit der Herkunft oder dem Geschlecht. Und in dem Moment, wo du diese Verknüpfung aufbrichst, was bei Rassismus wird immer gesagt, nein, das darf, also da gibt es inzwischen einen breiteren gesellschaftlichen Konsens, dass gesagt wird, das darf man nicht tun. Aber bei Männern und Frauen wird das völlig selbstverständlich ständig gemacht. Das gesagt wird, ja, ist eine weibliche Eigenschaft. Die plaudert halt viel. Das ist so. Oder die ist halt emotional mehr verbunden oder die interessiert sich mehr für Figurenkonstellationen als für politische Machtverhältnisse. Und das wird völlig hingenommen immer noch, obwohl es eigentlich genau derselbe Mechanismus ist wie beim Rassismus.
Ja.
Und deswegen glaube ich eigentlich, wäre es wirklich gut, wenn das Geschlecht genauso eine Rolle spielen würde wie die Augenfarbe.
Ja, schön. Sehr schön.
Nämlich einfach keine, sondern es ist einfach eine Variation. Und vielleicht kann man auch sagen, nee, irgendwie finde ich blaue Augen einfach wunderschön oder grüne Augen besonders interessant. Und natürlich kann sich das auch daran orientieren, was für PartnerInnen man sich sucht. Aber ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich egal sein müssten.
Mein Reden. Es existiert nicht oder sollte nie existieren.
Ja, es existiert halt massiv.
Es existiert gesellschaftlich auf jeden Fall, aber eigentlich nicht.
Und ich mache mich ein bisschen schuldig, dass ich das Privileg für mich ausnutze. Irgendwie.
Ja, das ist auch nochmal eine interessante Frage. Da habe ich eben auch schon drüber nachgedacht. Macht man sich wirklich schuldig, weil
man hält es ein bisschen aufrecht dadurch.
Ja, aber du hältst ja. Also ich meine, was hast du für andere Möglichkeiten?
Naja, also es gibt halt Leute, die sozusagen in Anführungszeichen gegen ihre Natur leben, um sich dem unterzuordnen. Die eigentlich als Mann weiblicher, klassisch weiblicher, Stereotyp weiblicher wären, aber sich das nicht zugestehen. Und ich finde, die sind irgendwie Opfer des Systems, tragen aber auch dazu bei, das aufrechtzuerhalten.
Und wie kann man das System sprengen? Ich würde gerne das System sprengen.
Tja. Also du hast ja schon gesagt, dass sich aus deiner Sicht ganz viel tut.
Ist ja auch so.
Ist
aber,
so.
Aber trotzdem, ich habe schon oft gesagt, ich gucke sehr gerne First Dates. Und da ist einfach in jeder Folge immer wieder, egal welche Paarkonstellation da am Tisch sitzt, ist immer wieder die Frage, wer bezahlt das Dates-Essen?
Ja.
Und natürlich, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber der absolute Großteil, auch wenn das Date vielleicht nicht schön war, aber dann sagt der Mann, ja, das übernehme ich, also da bin ich alte Schule. Und dann sagt, dann gibt es halt die Frauen, die sagen, nee, wir können auch teilen, 50-50 oder ich bezahle, alles cool. Und dann gibt es die, die sagen, ja, also ich erwarte natürlich schon, dass der Mann beim ersten Date auch bezahlt. Und ich denke mir, warum
denn? Eine Freundin hat mir gerade vor 2 Tagen erzählt, dass sie hat ein Date und der Typ ist dann irgendwann aufgestanden und wollte zahlen und sie hat das erst nicht gecheckt, dass er für beide zahlen will und ist ihm hinterher zum Tresen und hat gesagt, Moment mal, was machst du denn hier gerade? Ja, ich wollte bezahlen, ist doch klar. Und dann hat sie, nee, ist nicht klar, warum bezahlst du jetzt? Und dann war es irgendwie so, dann wollte sie teilen, hat sie aber gesehen, dass sie irgendwie nur einen großen Schein hat und hat gesagt, so, nee, hier, dann bezahle ich jetzt. Und hat es halt so gewechselt, so nach dem Motto, ich zahle jetzt hier alles. Und der hat sie völlig fassungslos angeguckt und hat gesagt, das hat er ja noch nie erlebt, ja. Das ist ja super krass. Und dann hat sie ihm erstmal irgendwie einen halben Vortrag gehalten und hat, nachdem, wie sie es mir erzählt hat, ziemlich cool drauf reagiert. Aber ja, das...
Ja, das ist halt Unsinn.
Ja.
Das ist halt totaler Unsinn.
Genau.
Und das steckt genau, so
warum,
tief
was, drin. Was ist der Grund, warum du... bezahlen und warum es vor allen Dingen nicht nur warum du bezahlst, ist ja okay, wenn der eine und der andere oder so, aber aufgrund der Tatsache, dass du der Mann bist, das ja. Macht keinen Sinn.
Nee, es macht keinen Sinn und ich kann mich überhaupt gar nicht davon freisprechen. Ich habe auch bei den meisten Dates, die ich in meinem Leben hatte, bezahlt, einfach weil ich erzogen wurde mit dem Hintergedanken, das gehöre sich so,
ja.
Das sei höflich und Etikette und so weiter.
Ja, vielleicht kann man das als Feminismus tarnen, dass man sich überall durchschnort.
Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich früher als unwissender junger Mensch oder junger Erwachsener immer dachte, eigentlich haben es die Frauen viel besser, wenn man feiern geht, weil da kann man sich den ganzen Abend einladen lassen,
ja.
Und muss nichts bezahlen,
ja.
Wenn man nur sexuelle Verfügbarkeit suggerieren.
Suggerieren.
Und, und dann, tatsächlich gab es einmal die Situation, da bin ich mit einer damals sehr guten Freundin zusammen auf dem Kiez gewesen und die war tatsächlich auf dem One-Night-Stand aus und ich weiß nicht genau, wie sowas funktioniert, aber ob es da irgendwelche Chiffren oder Codes gibt, auf jeden Fall hatte die innerhalb kürzester Zeit viele junge Männer an der Leine und ich war offiziell der schwule Freund.
Aha.
So wurde ich vorgestellt und ich habe einfach den Abend über die Rolle des schwulen Freundes gespielt.
Was war deine Aufgabe?
Ich mit eingeladen werden. Das war meine Aufgabe, weil, und das hat wirklich, wirklich ohne Witz funktioniert. Da gab es Typen, also es gab 3 verschiedene Typen so über den Arm verteilt und es gab, also erstmal, ich habe wirklich keinen einzigen Drink bezahlt, sondern es war immer, oh, dein schwuler Freund ist dabei, dann lade ich ihn mit ein. Also sie hat sich einladen lassen und mich quasi mit reingezogen. Geil. In den Kreis als schwuler Freund der potenziellen One-Night-Stand-Eroberung. Es gab einen Typen, der hat einfach ungefragt mir eine Packung Zigaretten aus dem Automaten gezogen. Hat geguckt, welche Packung, also welche Marke ich rauche. Und mal hier, hast du frische Zigaretten? Habe ich nicht nachgefragt. Habe ich nicht mal gebraucht zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe eine Packung Zigaretten gekriegt. Und dann habe ich auch so gesagt, okay, also es gibt durchaus auch Vorteile irgendwie, als Frau unterwegs zu sein. Aber die Nachteile überwiegen die Vorteile extrem doll. Aber da habe ich einmal mich so ein bisschen reingefühlt in diese Rolle, wie das ist.
Darf ich übrigens mal sagen, fürs Protokoll, ich habe die Mücke erwischt.
Wirklich?
Sie ist seitdem nicht mehr hier gewesen. Sie ist vorhin die ganze Zeit hier rumgeflogen.
Leiche, keine Leiche. Keine Tat.
Sie ist weg. Ja, das ist das Entscheidende.
Vielleicht hat sie sich aus dem Staub gemacht.
Dann war es aber trotzdem meine Intervention. Ist ja egal, ob sie stirbt dabei oder nicht. Hauptsache.
Ist vielleicht sogar besser, wenn sie nicht stirbt.
Vielleicht sogar besser. Jetzt hat noch eine Spinne ein Festmahl.
Ja, also. Wir haben geliefert, wir haben viel über Männlichkeit gesprochen. Wollen wir kurz mit einem Witz auflockern?
Ist ja.
Das für einen sehr guten Witz?
Tipps Asmussen?
Viel besser.
Ja.
Twitter.
Haben wir auf Twitter oder auf Insta sehr geil gesehen, so einen Typen, der den Gang verschiedener Staatsmenschen nachmacht.
Mhm.
Biden, Trump, Obama, Scholz, Trudeau. Super lustig. Ohne Worte. Einfach nur, er geht 10 Meter. Such das mal. Findest du bestimmt. Lohnt sich.
Okay.
Schreien komisch.
Guter
Übergleitung zu deinem.
Ein guter Hinweis, also Inhalt für so einen Podcast auch.
Ja, sucht das auch da draußen. Ihr findet das bestimmt.
Sucht
Comedian das. In Social Media macht Gänge von Staatsoberhäuptern nach. Funny. You will laugh your ass off.
Also, wie ist die richtige grammatikalische Zeit, wenn der Busfahrer pünktlich mit seinem Bus
ankommt? Du meinst den Tempus?
Ja, genau. Was ist der korrekte Tempus, wenn man sagt,
wenn der Busfahrer ankommt?
Der Busfahrer kam pünktlich.
Weiß ich nicht. Marvel alternatives What-If-Universe?
Nein. Richtig ist natürlich, Bus kam perfekt. Ein Germanisten-Gag. Es ist genau Mitternacht. Es ist der Erntedankfest. Nein, was ist das?
Tag der Deutschen Einheit.
Tag der Deutschen Einheit.
Die Deutschen sind zusammengewachsen, brüderlich und schwesterlich vereint in der Gegenwart. Es gibt keinerlei
Grenzen.
Spannung, Grenzen oder alle. Gefälle mehr. Kein Ost-West-Gefälle mehr.
Alle Statistiken nur, sind ein Bundesländer identisch.
Alles einheitlich. Nur ein Nord-Süd-Gefälle gibt es noch.
Ja.
Im Norden wird bald der Strom günstiger und der Markus kocht.
Der Markus kocht vor Freude?
Vor Wut.
Vor Wut.
Weil
bei uns der Strom so günstig ist.
Weil bei uns der Strom so günstig ist, weil wir ihn erzeugen und er keine Windräder baut, der Schlappsack.
Ja, selber schuld.
Ja, selber schuld.
Selber schuld, Markus.
Aber schön sich die Brezen reinballern.
Ja, und die Maßkrüge da rein.
Ja.
Und gegen Christel Mett wettern.
Wir sagen hier im Norden, lieber Markus, von nix kommt nix.
So ist es. So ist es. Kannst du mir das Konzept Vorgarten erklären? Ich finde Vorgärten. Abschaffen bitte, Vorgärten.
Ich glaube, es gibt viele Gründe. Viele Gründe für den Vorgarten.
Off.
Nein, erstens.
Show off.
Abstand, Tür, Straße wird verlängert.
Show off.
Du bist sozusagen nicht so nah dran am Verkehr.
Ja.
Nicht so nah dran an den Blicken der Passanten. Nicht so nah dran am Lärm. Zweiter Grund. Sonne. Sonne wandert ums Haus.
Mhm.
Man braucht verschiedene Plätze für verschiedene Tageszeiten. Manchmal ist es hinterm Haus schön, manchmal ist es vorm Haus schön.
Im Vorgarten stehen Bäume und nehmen die Sonne weg.
Kommt drauf an, wie dein Vorgarten gestaltet ist.
Mit
vielleicht
Bäumen.
Ist es auch ein wunderschöner kleiner Platz. Dritter Punkt ist Show-off, Dekoration.
Gartenzwerge.
Du kannst es vor dem Haus schöner machen mit Sträuchern, Blumen. Du kannst ja wunderschöne Vorgärten machen. Da kannst du ja wilde Blütenwiesen
ich
hab haben.
Ich habe nie einen schönen Vorgarten
gesehen. Oh doch, es gibt sogar hier in der Straße einen. Einen wunderschönen Vorgarten. Richtig toll mit so einer kleinen verwunschenen Ecke zum Sitzen und ganz viel im Sommer blühender.
Verwunschen. Kannst du mir mal bitte das Wort verwunschen definieren in einem knackigen Satz? Wenn du jetzt der Duden bist, dann steht da verwunschen. Wie
schnörkelhafte Märchenartigkeit.
Perfekt. Perfekt. Wunderbar. Ich habe gehofft oder ich habe auch erwartet, dass du lieferst. Du hast geliefert. Danke sehr.
Die Schnörkel waren mir wichtig.
Ja,
ohne Schnörkel geht es nicht.
Ohne Schnörkel wäre es auch nicht ganz korrekt.
Nee.
Geil.
Ja, Vorgärten sind halt meistens hässlich, weil die Leute keinen Geschmack haben. Aber natürlich kann ein Vorgärten ganz wunderbar sein. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass das Haus nicht vorne direkt an der Straße steht, sondern dass das alles ein bisschen eingebettet ist. Und es gibt ja auch so Häuser, die wirklich umlaufen sind von ganz verschiedenen Bewüchsen und dann hast du Wege, die ums Haus gehen, dann hast du einfach ein Grundstück und irgendwo auf dem Grundstück steht halt auch ein Haus. Aber eigentlich geht es nicht ums Haus. Eigentlich geht es um alles drumherum und wie das eingebettet ist.
Also ich bin auf jeden Fall gegen.
Es gibt super viele sehr, sehr hässliche Vorgärten, aber wenn du die Hintergärten sehen würdest, würdest du merken, das hat nichts mit den Vorgärten zu tun. Das sind aber die Menschen. Die
aber dann würde ich sie ja nicht sehen. Dann würden sie mich nicht stören.
Das stimmt. Aber dann würdest du die Hausfassaden sehen, noch viel mehr.
Das ist okay. Häuser finde ich nicht so schlimm. Kennst du Jakob Maria Mierscheid?
Ja, das ist doch... Moment mal. Verwechselt es gerade. Ist das irgendwas mit dem Bundestag?
Ja.
Ist das der imaginäre Abgeordnete?
Ja, genau. Dass du das weißt. Ich habe da vor wenigen Tagen das erste Mal drüber gehört. Was weißt
toll.
Du über Jakob Mierscheid?
Der hat irgendwie überall Einträge. Das ist irgendwie so ein Ding, was von allen Parteien ein bisschen gepflegt wird. Und der, ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat.
Nur SPD.
Nur die SPD?
Nur in der SPD.
Ah, gut, guter Laden. Die haben sich den irgendwie ausgedacht. Und ich weiß nicht, sag mal, mir sagt das was.
Also erstmal, wenn man sein Porträt sucht, findet man das Bild von Karl Ransäuer mit einer aufgemalten Brille. Das muss ich sagen, Chapeau, ist sehr, sehr, sehr gut.
Karl Ransäuer ist eine Erfindung. Der Harald Schmidt Show?
Der Samstagnacht-Show. Er hat ja Samstagnacht.
Ach ja, er hat ja Samstagnacht. Harald Schmidt hatte was Ähnliches. Richtig, Karl Ransäuer ist tot war eine wiederkehrende Kategorie bei RTL Samstagnacht. Ich glaube, von Stefan Jürgens vorgelesen.
Ja, von Stefan Jürgens vorgelesen.
Genau. Und, ja, okay.
Also irgendwie ist es so, ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Artikel vorzulesen. Ich habe das neulich im Fernsehen bei Galileo oder so gesehen. Dass es wohl irgendwann in den, keine Ahnung, 70ern, 60ern mal die Situation gab, dass irgendeine Liste nicht ganz voll wurde und dann hat man halt diese imaginäre Person hinauf draufgeschrieben, dann ist er tatsächlich eingezogen und weil es beim Bundestag wohl so ist, wenn man nicht aktiv abgewählt wird, behält man sein Mandat.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so wurde es erklärt.
Und er kann nicht abgewählt werden, weil es ihn nicht gibt.
Ja, und es wählt halt auch keiner gegen ihn und niemand tritt gegen ihn offiziell an.
Natürlich nicht.
Deswegen bleibt er. Deswegen bleibt er offiziell als fiktive Figur im Bundestag.
Ja.
Eine Kunstfigur, die einen deutschen Politiker darstellt, als solche gehört Mirscheid der Sozialdemokratischen Partei Deutschland an, ist seit 1979 Mitglied des Deutschen Bundestages und findet dort auch entsprechenden Niederschlag.
Der seit 79?
1979, ja.
Damals hatten die Leute schon Humor.
Ja, tatsächlich. Und er hat sogar eine eigene Unterschrift. Und es ist gar nicht so lange her, dass da auch irgendwie offiziell die SPD mal angefragt oder andere Parteien angefragt wurden, wie sie das finden. Und die FDP hat sich positiv geäußert, dass sie finden, dass auch mal Humor sein muss und so. Ja, Der fiktive Abgeordnete erhielt vom damaligen SPD-Fraktionschef Franz Müntefering eine Abmahnung, nachdem er Ulla Schmidt als Unwort des Jahres vorgeschlagen hatte.
Sehr gut.
Ja.
Ulla Schmidt, unsere damalige... Nicht mit Renate Schmidt verwechselt, die war Familienministerin. Was war Ulla Schmidt für eine Ministerin?
Umwelt. Ich weiß es nicht. Könnte das
könnte
sein.
Könnte sein.
Gesundheit. Für Gesundheit.
Oh, ja, geil. Guter Typ. Wir haben doch über Skat letztes Mal viel geredet, ne?
Ja, ganz viel. Was
ich habe hier eine alte Notiz. Da steht, Halmer Mühle, Dame, Backgammon. Nix. Auch Doppelkopf, Skat, Schafkopf. Da wollte ich darüber reden, dass ich diese ganzen klassischen deutschen Spiele alle nie gelernt habe, nie beherrscht und es für mich ein Buch mit 7 Siegeln
ist. Kannst du es nochmal aufzählen?
Halmer.
Kenn ich nicht.
Mühle.
Also kenne ich vom Namen. Mühle kenne ich und kann ich.
Dame.
Ja, kenne ich und kann ich.
Backgammon.
Kenne ich und kann ich.
Doppelkopf.
Kenne ich nicht.
Skat.
Also kann ich nicht. Kann
Schafkopf.
Kenne ich auch nicht. Schafkopf gibt es doch nur in Bayern, oder nicht?
Mühle und Dame.
Mühle
und
Dame kann ich. Das ist super easy.
Kenne ich
ganz,
nicht.
Ganz einfach.
Weiß nicht, warum heißen die so? Das ist ein komischer Name. Finde ich doof.
Ja, weiß ich auch nicht. Meine Eltern hatten früher so eine, wie wahrscheinlich alle Eltern, so eine große Spielesammlung mit Fang den Hut und Mensch, ärger dich nicht und zum Beispiel Mühle oder auch Schach oder Dame. Alles in einer Kiste, in einem Karton. Und da habe ich auf jeden Fall Dame und Mühle immer viel gespielt, weil das auch die einfachsten Spiele waren,
sowas
die man auch als Kind gut verstehen konnte.
Ja. Aber mich hat nie jemand rangeführt. Vielleicht solltest du mir das mal beibringen.
Das
wir machen mal eine kleine Mühle-Runde.
Lohnt sich überhaupt
nicht. Lohnt sich nicht, ist langweilig, scheiße.
Mühle macht ungefähr so viel Spaß wie Tic-Tac-Toe.
Ja, okay, das lohnt sich nicht.
Nee, lohnt sich wirklich nicht. Dame ist ein bisschen cooler.
Ich habe noch was Neues, was Gutes, anderes für die Kategorie abschaffen, was nicht sprachlich ist.
Oh.
Ich habe die Theorie, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der wirklich gerne Moncherie mag.
Doch, gibt es.
Außer alte Damen mit goldbehangenen Ketten.
Wir zählen...
Goldbehangene Ketten? Die Ketten sind nicht goldbehangen, die Damen.
Vielleicht sind... Also, die Damen sind goldbehangen mit goldbehangenen Ketten. Ich kenne... Also, was heißt alte Damen? Geht Anfang Mitte 50 als alte Damen mit goldbehangenen Ketten?
Wenn die goldbehangenen Ketten vorhanden sind.
Ja, dann stimmt das nicht. Dann kann ich dir...
Es gibt Leute, die Mancherie mögen.
Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Und vor allem ist es meine Beobachtung. Da liegen irgendwelche Teller und niemand isst Mancherie.
Es gibt nicht so viele Leute, glaube ich, die Mancherie mögen, aber...
Vor allem überlege ich mal im Verhältnis dazu, wie beliebt Ferrero Küsschen und Rocher sind, die ja die beiden auf... Die sind ja auf Augenhöhe, die drei. Das ist ja ein Trio.
Ja, ich finde die alle drei gleich eklig, muss ich sagen.
Du magst kein Rocher?
Mag ich nicht, nein.
Du magst keine Ferrero-Küsschen?
Gar nicht, nein, mag ich alles nicht. Ich finde die alle drei auf einer Stufe, also habe ich seit
15
Jahren alles nicht mehr gegessen und werde ich auch den Rest meines Lebens nichts mehr davon essen und nichts verpassen. Aber ich habe ja in der Krankenpflege gearbeitet und da kriegt man sehr viel Süßigkeiten geschenkt.
Ja.
Und insbesondere halt solche größeren Packungen mit einzelnen Stücken, wo sich dann immer ganz viele vom Team was von nehmen. Deswegen sind ja Merci und so haben wir schon drüber gesprochen. So wahnsinnig beliebt und oder gern als Geschenk gekauft. Mhm. Und Rocher, Ferrero Küsschen und Mancherie sind halt auch große Packungen vergleichsweise.
Ja.
Und dann können sich alle aus dem Team was nehmen. Und da gab es auf jeden Fall in meinem alten Team zwei Leute, die haben immer alle Mancherie weggefressen.
Das gibt's nicht.
Weil die das so geil fanden.
Die sind super sonderbar.
Ja.
Mancherie ist so, ist so ekel. Und dann hat Mancherie noch eine andere Anomalie. Und zwar gibt es diese, die besten von Ferrero. Und das ist so eine Packung, eine Plastikpackung, in der dann drei, eine Doppellage Rocher, eine Doppellage Küsschen, eine Doppellage Mancherie ist.
Mhm.
Und du machst diese Packung auf und die Küsschen und die Rochers kannst du dir einfach so rausnehmen und aus ihrer weiteren Plastikpackung auspacken. Aber die Mancherie sind noch zusätzlich in Plastik eingeschweißt. Obwohl sie die identische Verpackungsart wie Ferrero Küsschen haben. Die haben dieselbe Form, die haben dasselbe Papier, ist nur ein anderer Aufdruck drauf. Mancherie und Küsschen sind identisch gepresst.
Ah, okay.
Sind so kleine Häufchen. Ich
hab das gar nicht vor Augen. Ah, doch, das Mancherie ist eher so rötlich. Und Ferrero Küsschen so orange-gold.
Ja, richtig.
Ja.
Das heißt, die haben zweimal die gleiche Art von Verpackung, dieselbe Form, aber die Mancherie werden immer noch zusätzlich eingeschweißt. Das möchte ich mal erfahren, was da der Grund ist.
Vielleicht was mit Frische zu tun? Also
weil die Piemont-Kirsche besonders geschützt werden muss.
Ja, es gibt ja keine Piemont-Kirsche, ne? Haben wir da schon mal drüber
gesprochen?
Ja,
glaube ich.
Das ist ja ausgedacht aus der Werbung.
Fuck, ey.
Es gibt nicht die biologische...
Kalibri, nee, das ist einfach eine Kirsche, die in Piemont gewachsen ist.
Vermutlich. Ja, aber ich finde, Piemont-Kirsche klingt wie so eine, wie Tollkirsche.
Die ist auch nicht drin.
Hochgiftig.
Hochgiftig.
Ja.
Wie Brom von dem Wege da.
Also, das ist mir alles, ich finde das alles nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal Rocher gegessen habe.
Mancherie, abschaffen bitte. Ich glaube, die würden...
Kann man alles drei abschaffen?
Die würden, nein, natürlich nicht. Die haben ja auch dieses geile Ding, das ist ja auch Wahnsinn, die verkaufen die ja nicht ganzjährig.
Ja.
Im Sommer gibt es
künstliche Verknappung.
Ja.
Aber
jeden Herbst kommt endlich wieder da.
Ü-Eier.
Auch aber so. Ist das nicht, wie Ü-Eier?
Ü-Eier gibt es im Sommer nicht. Dafür gibt es seit vielen Jahren natürlich
schon. Kinderjoy.
Kinderjoy. Aber Kinderjoy gab es, als ich Kind war, noch nicht.
Noch nicht, nee.
Und ich war früher als Kind sehr, sehr, sehr oft bei meinen Großeltern, weil meine Mutter das ja Nachtdienst hatte und mich nicht töten und als Baby wieder geboren haben konnte. Und dann war ich häufig nach der Schule zu meinen Großeltern zum Essen. Und da gab es jedes Mal für mich und meinen Bruder je ein Überraschungsei. Das war so Tradition, keine Ahnung. Hat sich mein Opa, glaube ich, ausgedacht. Und im Sommer gab es das halt nicht.
Es mag ja ursprünglich mal gewesen sein, weil die Schokolade im Sommer schmilzt oder so ein Quatsch. Aber das ist ja inzwischen, also du könntest es ja ohne weiteres machen. Aber das bedeutet doch, weil die wirtschaftlich arbeiten, dass die mehr Geld verdienen und mehr Umsatz machen, indem sie monatelang das nicht verkaufen.
Ja.
Ist das nicht krass?
Das ist das Disney-Prinzip. Du konntest ja, also jetzt mit Disney Plus hat sich alles geändert, aber früher konntest du ja die Disney-Filme auch immer nur für einen kurzen Zeitraum kaufen, irgendwie so für 3 Monate. Dann ist dann irgendwann wieder Pinocchio verkauft worden auf DVD. Und dann aber nach den 3 Monaten alles wieder raus auf dem Laden.
Das gibt's ja nicht.
Das war immer so. Und es gab so Listen, ich habe ja DVDs gesammelt früher, wie so ein Bescheuerter. Und da gab es wirklich Listen so für die bis auf die nächsten 3 Jahre, welcher Disney-Klassiker zu welchem Zeitpunkt wieder in den Handel kommt.
Geil.
Und dann häufig dann natürlich mit neuen Editionen. Und
das muss sich lohnen. Es muss sich lohnen.
Das natürlich.
Muss dazu führen.
Das muss sich lohnen. Das ganz bestimmt sogar.
Mamma mia. Wir haben keine China-Pause gemacht.
Nee, wir haben keine China-Pause gemacht und ich möchte noch einmal mit einem, das ist nicht abschaffen, bitte, es ist wieder eine Phrase, die einfach so nicht stimmt. etwas, was man häufig hört, was einfach nicht richtig ist, wie hoffnungslose Romantiker oder Romantikerin. Irgendwann ist immer das erste Mal. Völliger Schwachsinn. Ganz viele erste Male.
Ja, passieren nie.
Passieren nie.
Ja.
Die allermeisten sogar.
Ja.
Die allermeisten ersten Male wird...
Ich habe noch nie Menschen ins Gesicht geschossen.
Ja.
In der wird Schrotflinte.
Nicht, höchstwahrscheinlich würde das nicht passieren. Ich habe noch nie mir, keine Ahnung, versehentlich den Pimmel abgeschnitten. Würde jetzt auch niemand sagen, irgendwas ist immer das erste Mal. Nein. Ist bestimmt nirgendwann... Niemals das erste Mal.
Ja, rückblickend stimmt das aber schon für die Sachen, die man denn gemacht hat.
Ja, für alle Sachen, die man gemacht hat, gibt es natürlich immer ein erstes Mal. Aber ich finde, der Spruch suggeriert, dass man irgendwann alles irgendwann zum
ersten Mal erlebt. Also eigentlich sagt der Spruch doch nur, schmeiß deine Zweifel über Bord, du Zauderer, sei ein Mann und mach. Ich habe noch nie gekokst. Ja, irgendwann ist immer das mehr mal. Hau hier rein, du bist doch ein Kerl.
Ja, aber meistens
wird das... Wir koksen alle in der Kanzlei.
Meistens wird das doch eher benutzt, wenn einem irgendwas Verrücktes passiert. Wenn man dann irgendwie erzählt, ja, keine Ahnung, da war ich bin ich auf der Autobahn gefahren, da ist mir plötzlich ein Reifen geplatzt. Das habe ich noch nie. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Das ist auch wieder so ein
Scheiß. Das ist so ein bisschen dieses Willkommen im Club-Ding, ne? So ein bisschen so, jetzt bist du hier mit bei uns, bei denen, die diese Erfahrung gemacht haben.
Nee, ich würde nicht sagen, dass es das Gleiche ist, weil Willkommen im Club ja immer bedeutet, dass die Gesprächsperson, mit der du das Gespräch führst, das schon mal auch erlebt hat.
Aber Willkommen im Club ist auch scheiße, oder?
Willkommen im Club.
Das ist auch so ein bisschen, das diminisht die Erfahrung. Du bist ganz aufgeregt, erzählst das vorne und dann ist es so ein abgeklärtes Ja, willkommen im Club. Haben wir alle schon erlebt.
Ich weiß nicht, ich glaube, es kann auch positive Effekte haben, dass man sich wirklich nicht alleine fühlt.
Ja, aber dann benutzt man das doch nicht, oder?
Weiß ich nicht, doch, ich würde es gegebenenfalls tun. Aber ich bin auch ein weicher Mann, laut Fariyadim. Naja.
Ich habe meinem guten Kindergarten- und Grundschul- und Schulfreund
Axel.
jeden Geburtstag eine Karte geschrieben und irgendwas draufgeschrieben und immer den Satz, willkommen im Club der alten Säcke dazu geschrieben. Oh. Als er 6 und 7 und 8 und 9 und 10 wurde.
Das klingt irgendwie, als hätte dein Vater das
ich glaube,
beeinflusst.
Nee. Ich glaube, es war eine Karte, auf der da stand, die ich ihm mal geschenkt habe. Und dann habe ich das die nächsten Jahre weitergeführt.
Also.
Als Gag. Es war nicht so lustig, aber als Running Gag hat es an Humor gewonnen.
Du und ich sind mal zu Axel gemeinsam auf eine größere Party gegangen.
Und haben ihm einen Tannenbaum mitgebracht.
Und hatten kein Geschenk und du hattest auch keine Karte.
Ja.
Und dann haben wir ihm irgendwas gesammelt, was irgendwie in der Gegend lag. Und er muss im Januar Geburtstag haben.
Nein, er hat im November Geburtstag. Das war das Skurrilste, was ich in meinem Leben erlebt habe.
Da haben wir, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen.
Er hat im November Geburtstag gehabt und wir haben einen Tannenbaum gefunden.
Ein ganz eisentrockenen...
Der muss 11 Monate lang noch überlebt haben. Und natürlich hat ihn dann keiner mehr abgeholt, weil die Tannenbaumabholdienste irgendwann auch ihre Arbeit einstellen.
Und allen Leuten, die dann dagegen gewohnt haben, war scheißegal, dass da ein Tannenbaum
ist. Genau, und wir haben ihn hinter uns hergezogen und er hat immer mehr und mehr und mehr Nadeln verloren. Und dann sind wir da hingekommen und haben gesagt, ja, alles Gute zum Geburtstag,
lieber Axel. Hier ist dein Tannenbaum.
Ja.
Wir schenken dir diesen Tannenbaum.
Ja, das war ein gutes Geschenk.
Crazy, crazy shit. Ja, das war doch wunderbar, oder? Ich habe ein gutes Gefühl.
Zu dieser Podcast-Folge.
Ja, oh Gott, ich tut mir auch. Leid.
Die Mücke ist immer noch nicht wiedergekommen. Ich bin mir sicher, dass sie gestorben ist. Von meiner Hand.
Aber nicht in deiner Hand.
Ja, sie ist vielleicht runtergefallen. Das passiert ja auch dann manchmal, dass sie direkt runterfällt und irgendwo hier doch ist ihre Leiche.
Ich möchte noch zum Abschluss, möchte ich dich nochmal bitten, überleg mal, nee, wie kann ich da den besten Benefit rausziehen? Du kennst mich gut. Und jetzt stell dir mal vor, ich, Tim, würde mir ein Musikfestival zusammenbasteln.
Wie sofort in Wayne's World im Kopf.
Ja, genau. Ich wäre Wayne und Garth und ich würde ein Festival machen. Überleg dir das mal kurz im Stillen. Was du glaubst, welche 3 bis 5 Bands da auftreten würden. Also welche ich auf jeden Fall mir auf die Liste packen würde.
Das ist aber schwer.
Das ist überhaupt nicht schwer.
Doch, es ist deswegen einfach schwer, weil ich könnte jetzt sowas sagen wie Liedfeld, Kraftklub, Faber, Fettes Brot.
Ja.
Aber ich hätte schon den Eindruck, dass du, bei, wenn du ein Festival organisierst, eher sowas wie die Foo Fighters hinholen würdest. Obwohl die Band hier nicht so nah ist, dass du denkst, das ist ein krasser Act und die mal live sehen, ist geil.
Ich habe die schon live gesehen, das war nicht so geil. Zweimal sogar.
Okay, dann bleibe ich bei Kraftklub, Liedfeld und Faber und Fettes Brot.
Guck mal, was jetzt schon, guck mal, was jetzt schon veröffentlicht ist für Hurricane 2023. Scroll mal durch und liest dabei bitte Kraftklub, vor.
Peter Fox, Tash Sultana, Provinz, Nina Chuba, Better Off, Muse, okay, Muse habe ich vergessen, Placebo, Rin, The Lumineers, Bad Momsai, keine Ahnung, Ali Neumann, My Ugly Clementine, Claudi June, die haben aber die Ärzte, Casper habe ich auch vergessen, Queens of the Stone Age, 1975, Frank Turner. Ja, das ist ganz gut für dich.
Das ist jetzt schon das beste Festival-Line-Up, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, mit Abstand. Und
Casper,
dabei sind erst
Ärzte,
15, Muse, 20 KünstlerInnen bestätigt.
Peter Fox, Kraftklub.
Ja.
Faber
fehlt tatsächlich noch, Leoniden noch.
Ah, Leoniden wäre auch noch gut.
Dann habe ich alles.
Placebo war auch dabei, ne?
Placebo waren auch dabei.
Die haben nicht den Fehler von Rock am Ring gemacht, da waren eine Menge Künstlerinnen dabei.
Ja. Vielleicht haben wir unsere Podcast-Folge gehört und wollen nicht negativ erwähnt werden. Naja.
Hauptsache, ihr ladet nicht Gil ein als Main Act.
Also, der ist da eh schon in Todestrakt, wenn er stattfindet.
Der kommt in diese, der wird wieder zum Baby gemacht.
Damit er nicht mehr.
Zweite nächste Folge, Hashtag zweite Chance für Gil.
Damit er nicht mehr so viel verleumdet.
Genau.
Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft.
Vor also, wir haben über Spinnen gesprochen. Ach, ja. Du musst das nicht rekapitulieren.
Nee, müssen wir nicht.
Rekapitulieren. Ich habe schon wieder Aphasie.
Die Knallsoße ist, glaube ich, diesmal verantwortlich.
Das ist, Punkt 3. Das ist die dritte Art von Aphasie. Knallsoßen-Aphasie.
Knallsoßen-Aphasie. Naja. Liebe Freunde und Freundinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Benni, vielen Dank fürs Dabeisein und dass du bist. Und
so männlich bin.
Und dass du so männlich bist. Und wir sind jetzt immer noch für eine Weile im 2-Wochen-Rhythmus höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, es wird sich
schlagartig
verändern.
Wenn das der November
was
da
nicht bedeutet,
dass wir das nicht machen. Hast du es eigentlich nach Hause zu kommen?
Nicht ganz doll, nein. Du musst auch noch meinen Reifen aufpumpen, wenn das geht.
Ich pumpe deinen Reifen auf, ich puste da rein.
Kannst du meinen Hinterreifen aufpumpen?
Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht.
Hinter Reifen, hinter Schinken, hinter Rad, hinter Trieben, Hintergrund, hinter Rücks. Fällt dir noch was ein?
Hinter Ida Oberstein.
Ja, hinter Ida Oberstein. Und damit übergebe ich an dich, um die legendären Abschlussworte zu sagen.
Das werde ich jetzt tun. Danke fürs Zuhören. Bis später, siehe ihr.